herzlich willkommen zu Folge 17 von Das Universum, dem Podcast, in dem immer noch wir über das Universum reden. Und zwar Ruth und Florian mit Ruth
und Florian.
Genau, wir reden über das Universum und heute habe ich wirklich, wirklich, wirklich schöne Themen, eigentlich fast schon zu viele Themen.
Wenn das jemals ein Problem gewesen wäre für uns.
Ja, eins habe ich quasi schon länger vorbereitet, weil es ein wirklich schönes Thema ist. Und eins hat mich quasi heute Morgen angesprungen, das Thema, weil es in allen Medien berichtet worden ist, was nicht so oft vorkommt bei Astronomie-Themen. Sogar im Teletext ist darüber berichtet worden.
Sag bloß, du liest Teletext.
Selbstverständlich lese ich Teletext, du nicht?
Ich habe nicht mal einen Fernseher.
Das gibt's auch schon im Internet.
Ich lebe in einer anderen Welt. Aber wirklich?
Ja, ja, natürlich.
Gibt Teletext an eine Webseite?
Ich glaube, Teletext, also der österreichische Teletext.orf.at, glaube ich, heißt das.
Okay, na, dann habe ich heute Nachmittag was zu tun.
Teletext ist super. Das ist irgendwie okay. Eine absolut tolle, da drückst einmal drauf und hast sofort so einmal ohne Schnickschnack.
Hat das immer noch den gleichen Schreibmaschinen-Look?
Ja, ja, genau.
Ist das auch schon ein bisschen moderner?
Okay. Den Schreibmaschinen-Look. Mhm. Aber ich mag es nicht, du kannst es dabei einschalten und hast irgendwie ohne irgendwelchen ganzen Schnickschnack, den du halt irgendwie auf Internetseiten hast, mal so die wichtigsten Dinge. Also ist irgendwie, wenn immer der Krieg ausbricht oder so weiter, dann steht es da. Das ganze Irrelevante kannst du dann auch in anderen Medien anschauen. Und insofern habe ich übrigens auch einer unserer Stammhörer, Matthias, den du auch kennst, der mit uns studiert hat.
Ah, der hört ein das, Stammhörer, der hört tatsächlich. Das, ja, hallo Matthias.
Der hört es regelmäßig mit seinem Sohn, dem Wendelin, und die bauen auch immer die Themen des Podcasts mit Lego nach und so. Also schöne Grüße cool. An Matthias und den Wendelin, die haben uns, sehr, also sie hat mir auch den Teletext-Screenshot geschickt von diesem ersten Thema, das ich jetzt quasi bespreche. Und das leite ich ein mit etwas, von dem ich weiß, dass du es sehr, sehr gerne hast und sehr, sehr gerne machst. Du bist ja ein großer Fan des Wiener Ballvergnügens.
Ja, natürlich. Als Wienerin muss ich Ball-Fanin sein.
Also für die... Vielleicht für die aus der Hörerschaft, die jetzt nicht mit diesem...
die mich nicht so gut kennen.
Ja, nicht nur das, sondern die auch mit dem System oder dem Phänomen der österreichischen Bälle nicht so vertraut sind. Ja, also es gibt ja, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wann irgendwie hier so Karneval, Fasching, jetzt irgendwie Faschingsdienstag, Aschermittwoch ist und so weiter. Das weiß ich gar nicht, aber muss jetzt irgendwann im Februar sein
Mitte
wahrscheinlich.
Mitte Februar, genau.
Ja. Aber ich weiß so im Zwischen, so Dezember, Januar bis halt zum Aschermittwoch läuft halt die Ballsaison in Österreich und da gibt es halt nicht nur den Opernball, der dann immer im Fernsehen übertragen wird, sondern gerade in Wien haben eigentlich alle ihre Bälle. Ja, also es gibt ja den Ball der Jäger und den Ball der Zuckerbäcker und der Juristen. Also ständig gibt es irgendwelche so Bälle und das ist halt ja immer irgendwie so einem sehr, sehr noblen Ambiente, wo Leute dann irgendwie im Frack und Smoking und Abendkleid rumlaufen und sehr teure Getränke trinken und so Orchestermusik tanzen. Also das ist halt so das, wo man so schön noch so wie vor 100 tut, als wäre es vor 100 Jahren. Das sind so die Wiener Bälle. Und ich war gestern auf einem Ball, wohl nicht wirklich auf dem Ball, weil es finden ja keine Bälle statt, so wie alles andere auch nicht stattfindet. Aber was auch nicht stattfindet, ist der Wissenschaftsball, den du ja kennst, weil du da schon mal warst, das weiß ich.
War das letztes Jahr? Oder? Nein, das ist schon länger her, oder?
Dass wir beide auf dem Wissenschaftsball waren, das muss länger her sein, das muss 2017 her sein. Ich weiß es gar nicht. Also,
da war ich noch in England.
Nee, da warst du da in England oder warst du da mit dem Ball?
Der Schrödingsche Ballbesuch. Ich weiß schon. 2018 war das im Jänner. Ja.
Also vielleicht
vor 3 Jahren. Egal.
Genau, also vielleicht nur kurz zu erklären, was es da geht. Ja, also es gibt halt, wie ich gesagt habe, Bälle für alle möglichen. Das hat was mit Wissenschaft zu tun. Ja, also nicht ungeduldig werden, liebe Hörerschaft. Es gibt Bälle für alle Bevölkerungs- und Berufsgruppen. Das ist so Tradition. Und es gab auch und gibt, glaube ich, immer noch einen sogenannten Akademikerball, von dem man glauben könnte, das wäre halt dann der Ball, wo sich halt so die Akademikerinnen und Akademiker treffen. Ist aber nicht so. Das Akademikerball ist, das ist so eine Art, das ist eine Veranstaltung der ganzen Burschenschaften in Österreich, in Wien. Das heißt, da treffen sich dann auch regelmäßig diverse rechtsextreme Prominenz aus der ganzen Welt in Wien und das kommt bei vielen nicht gut an. Unter anderem kam es nicht gut an bei den vielen Leuten aus den Universitäten, weil die halt nicht unbedingt mit diesem ganzen Nazi-Zeug in Verbindung gebracht werden wollten, weswegen im Jahr 2015 der erste echte Wissenschaftsball ins Leben gerufen wurde, der Ball der Wissenschaft. Der hat 2015 das erste Mal stattgefunden im Wiener Rathaus, tolle Location. Und das ist halt auch eigentlich ein ganz normaler Ball, so wie die klassischen Wiener Bälle halt sind, aber halt immer mit ein bisschen Wissenschaftsaufputz. Also es gibt dann, ja, die Blumendeko kommt vom Institut für Botanik. Man kriegt dann irgendwie so Informationen drüber. Bei den Glücksspieltischen wird nicht um Geld gespielt, sondern man spielt einfach so und Leute von der Statistik erklären einem die Chancen und statistische Phänomene und so weiter. Also es ist halt, man trifft viele Leute aus dem Wissenschaftsbereich. Also es ist eine nette Veranstaltung, auch wenn man auf so Bälle nicht steht. Und ich war beim ersten Wiener Ball, war ich dabei und dann bei zwei, drei anderen und bei einem der letzten waren auch wir beide dort, obwohl die Ruth, das ja nicht so dein Umfeld ist, aber...
Ist nicht ganz mein Metier, nein.
Aber wir waren trotzdem dort und so schlimm war es ja nicht, oder?
Nein, es ist ja schon lustig, ja, na klar, hat schon was. Also man kann sich der Magie des Rathauses und dieser ganzen Fairy-Tale-Geschichte natürlich dann auch nicht entziehen und es macht dann schon Spaß. Es ist halt nur so allgemein nicht so ganz meine Welt, sagen wir mal so, ne? Dieses Pompöse, dieses sich selbst feiern, es ist halt irgendwie ein bisschen so eine sich gegenseitig auf die Schulterklopf-Situation, die mich ein bisschen, wie soll ich sagen, macht mich ein bisschen unwohl, ja. Aber du hast mich da sogar mal genötigt, einen Text darüber zu schreiben.
Ich habe überhaupt nie irgendwas genötigt, ja. Nein, also ich kann das verlinken. Wir haben damals tatsächlich im Vorfeld dieses Ball, 2018 war das jetzt, ich habe nachgeschaut, einen Text darüber geschrieben. Du hast darüber geschrieben, warum du den Ball der Wissenschaft eben nicht ob man auf diese Art und Weise quasi, weil der Ball der Wissenschaften dient ja auch der Wissenschaftsvermittlung. Und wir haben quasi so ein Pro und Contra gemacht. Kann so eine Veranstaltung ein sinnvolles Instrument der Wissenschaftsvermittlung sein? Und ich habe den Pro-Teil gemacht und du hast den Contra-Teil gemacht. Können wir verlinken. Ja, wie auch immer.
Und was war jetzt die Geschichte, die du erzählen wolltest?
Nein.
Dass du dort warst?
Nein, ich war, der Ball findet ja so wie alles andere auch nicht statt, aber es gibt dieses Jahr vom Wiener Ball der Wissenschaften quasi so eine, ja, halt eine Fernsehversion, kann man sagen, das ist nicht wirklich eine Fernsehversion. Es gibt halt so eine Stunde lang Programm, wo halt die Ballbotschafterinnen und Botschafter, das sind immer diverse Leute aus der Forschung in Österreich, die halt dann im Vorfeld des normalen Balles halt über ihre Forschung sprechen und dann halt auf dem Ball auch auf die ein oder andere Art ihre Forschung präsentieren. Und diese Ballbotschafterinnen und Botschafter waren jetzt dann eben gestern im Rathaus gemeinsam mit einem Teil der Science Busters, zu denen ich auch gehöre. Und wir haben gemeinsam so eine Stunde Programm gemacht, also ohne Publikum, halt einfach so im Rathaus Programm gemacht. Das wurde aufgezeichnet und wird gesendet im Fernsehen, also im Fernsehen, das ist auf dem Sender W24. Ich weiß nicht, ob das als Fernsehen durchgeht.
Das ist das Wort Fernsehen mit Anführungszeichen.
Nein, ach Gott, das macht man dann hören so jetzt Fernsehen. Zuhören, sind böse. Also das ist halt so ein Lokalsender der Stadt Wien, auf dem, ich habe den noch nie so wirklich geschaut, aber da wird auch Programm laufen, aber man kann ihn auch empfangen im Fernsehen, ganz normal, aber man kann es dann, glaube ich, auch im Internet anschauen, das, was wir da gestern gemacht haben. Also das ist quasi, das eigentlich gehört das ans Ende zu den Veranstaltungen, aber ich habe es deswegen vorgezogen, diese Ballgeschichte, weil das wunderbar zu den ganzen Schlagzeilen passt, die ich heute Morgen in den diversen Medien gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ich habe heute noch keine Medien gelesen, nein.
Nicht mal den Teletext.
Nicht mal den Teletext. Sorry.
Da wurde berichtet von einer Entdeckung der europäischen Südsternwarte, also beziehungsweise eine Entdeckung von halt diversen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die damit Teleskopen der europäischen Südsternwarte beobachtet haben. Und zwar, wie in vielen, vielen Schlagzeilen und Berichten erwähnt wurde, rhythmisch sich bewegende, rhythmisch umlaufende Planeten.
Das Planetensystem, doch, das habe ich doch mitgekriegt. Das war schon gestern.
Ja, gestern Abend gab es auch schon Meldungen, aber ich habe es dann heute Morgen noch gemacht. Und dieses hat mich halt so amüsiert einerseits und ein bisschen ja irritiert andererseits, diese Metapher immer des rhythmischen Tanzen, der rhythmischen Bewegung der Planeten, obwohl es dabei eigentlich um ein ganz anderes Phänomen geht. Also es hat jetzt nichts irgendwie so zu tun, dass die irgendwie so links, rechts, Wechselschritt da hin und her hüpfen, diese Planeten oder auf und ab oder sonst irgendwas, was man sich vorstellt. Es ist eine sehr, sehr coole Geschichte, die ich eigentlich auch, eigentlich müsste man sich eine eigene Folge Zeit nehmen dafür, aber ich möchte sie trotzdem erzählen, weil sie halt vor der eigentlichen Geschichte, was eine coole Geschichte ist, ja. Und weil sie in manchen Medien gar nicht mal so gut dargestellt worden ist. Also habe ich gedacht, machen wir das doch einfach besser. Mhm. Was, weiß nicht, wie viel du schon mitbekommen hast von der Sache?
Ich habe die Schlagzeile gelesen und habe mir gedacht, oje.
Denkst du dir, oje, wenn die was entdecken?
Naja, eben wegen dieser rhythmische Blase, also ja, mich schreckt das dann sofort ab. Ich habe mir dann gedacht, ja, schaue ich mir irgendwann mal an, aber gestern am Abend habe ich dann irgendwie keine Lust mehr gehabt auf irgendwelche schlecht beschriebenen, reißerisch formulierten Artikel.
Die rhythmische Harmonie der Orbitalbewegung, ja. Das stammt aus dem tatsächlichen, der offiziellen Pressemitteilung der Europäischen Südsternwarte. Also da werden wir das, ja, haben, da wird sich irgendjemand gedacht haben, wie beschreibe ich das Phänomen der orbitalen Resonanzen, und ist dann auf das gekommen. Aber wir fangen am Anfang an, ja. Also es geht um das Weltraumteleskop der NASA, das TESS heißt, ja. Das fliegt durchs Weltall und beobachtet Sterne, um dort Hinweise auf Planeten zu finden. Und bei einem Stern mit der Bezeichnung TOI 178 hat man schon vor einiger Zeit Hinweise auf 3 Planeten gefunden. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir kennen ein paar tausend Sterne, die von Planeten umkreist werden. Also das allein, dass man da so einen Stern gefunden hat, wo Planeten rumfliegen, ist jetzt nicht das, was außergewöhnlich war. Aber es ist den Leuten was aufgefallen, als sie sich die Umlaufzeiten dieser Planeten angeschaut haben und die Umlaufbahnen dieser Planeten angeschaut haben. Denn 2 von diesen Planeten, das hat so ausgesehen, als würden die auf fast der gleichen Bahn um den Stern rumlaufen. Und das wäre schon außergewöhnlich. Also das ist jetzt nicht, also es klingt auf den ersten Blick irgendwie unmöglich, dass 2 Planeten auf einer Bahn sich bewegen, ist es aber nicht. Also so koorbitale Bewegung heißt es im Wesentlichen. Ja, also dass die halt, es kommt drauf an, wir haben das bei unserer Arbeitsgruppe in Wien früher gerechnet, so theoretische Fälle, wie das sein kann, so dass das mehrere Himmelskörper sich eine Umlaufbahn teilen. Da gibt es verschiedene Konfigurationen. Meistens sind es ein großer und ein kleiner, also so ein Planet mit Asteroid zum Beispiel, die können sich sowas teilen. Aber es kann auch sein, dass einfach 2 Planeten so um eine Umlaufbahn herum oszillieren, wenn man es so sagen will. Also dass deren die 2 nah benachbarte Umlaufbahnen haben und die immer so hin und her wechseln. Das kann es geben. So was gibt sogar. Es gibt die Saturnmonde Janus und Epimetheus, die machen genau das. Und ich verlinke in den Shownotes im Podcast, wo ich das ausführlich erklärt habe, weil das wird dann wirklich zu weit führen, wenn ich das auch noch mache. Also es ist möglich, dass
also die wechseln ihre Umlaufbahnen quasi.
Genau. Also irgendeine Art von Konfiguration hat man da vielleicht vermutet, und also es wär sehr spektakulär gewesen, aber nicht unmöglich. So, jetzt haben die da genauer hingeschaut und tatsächlich, also in dem Fall haben sie dann mit dem Teleskop Cheops hingeschaut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Teleskop. Ich weiß nicht,
da sind ja auch Wiener dran beteiligt, ganz genau. Ne? An der Software und so weiter. Ja.
Genau. Das war übrigens auch hier beim Ball der Wissenschaften gestern, bin ich gemeinsam mit Franz Kerschbaum auf der Bühne gestanden, ja. Den du ja auch kennst, der Professor von der Sternwarte Wien, der ja gerne Lego-Modelle von den Teleskopen baut, an denen die Wiener Sternwarte beteiligt ist. Und der hat auch ein Lego-Modell von Cheops mitgehabt. Genau. Und dieses Cheops-Teleskop haben sie halt benutzt, um sich dieses Planetensystem genauer anzuschauen. Und das war ziemlich spannend. Ja, also zuerst hat man quasi gesehen mit TESS, da gibt's halt 3 Planetenkandidaten. Ja, einer, der braucht ungefähr 6,5 Tage um den Stern. Einer braucht ungefähr 10,3 Tage und einer 9,9 Tage. Ja, und die letzten beiden, die mit 10,3 und 9,9 waren, das haben wir gedacht, okay, das sind vielleicht 2, die sich die Bahn teilen. Jetzt hat man dann genauer hingeschaut und festgestellt, okay, also den einen mit 6,5 und den mit 9,9, die gibt's wirklich, die sind da, die hat man damit nachweisen können, und man hat noch 2 weitere gefunden, ja, noch näher dran am Stern, die haben nur 1,9 und 3,2 Tage rumgebraucht. Was sie nicht gefunden haben, war den einen mit 10 Tagen, ja, also den einen dieses potenziellen Paars, den hat man nicht gefunden. Also man hat jetzt zu dem Zeitpunkt ein Planetensystem gehabt, das aus 4 Planeten besteht, und den 5., der eigentlich hier so wechseln hätte sollen mit dem anderen, hat man nicht gefunden. Und man hat sich überlegt, was ist da jetzt, was könnte da der Grund sein? Und die Idee war, vielleicht braucht der nicht 10 Tage rundherum um den Stern, sondern vielleicht braucht der 20 Tage, weil dann kann es durchaus sein, dass man ihn verpasst hat. Bist du noch da? Ah doch, du bist noch
ja,
da.
Ja, nein, ich sage mir, warum sollte dann plötzlich 20 brauchen statt 10?
Naja, schau, du hast einen Planeten, der braucht 20 Tage um den Stern rundherum. Ja, und du kannst aber nur zu bestimmten, du hast ja mit so einem Teleskop, schaust du ja nicht ständig den Stern an, sondern nur je nachdem, wenn es halt gerade ausgeht, wenn halt gerade Zeit ist, wenn das Teleskop gerade da hinschauen kann, weil es macht ja andere Sachen auch noch. Und jetzt hast du halt gewisse Beobachtungspunkte und siehst halt, jedes Mal, wenn der Planet den Stern umkreist, verdunkelt er ein bisschen von dem Licht und du kannst halt diesen Lichtabfall beobachten. Und jetzt machst du halt so eine Zeitreihe, wo du sehen kannst, okay, da ist es dunkler geworden, da ist es dunkler geworden, da ist es dunkler geworden und probierst dann da irgendeine Periodizität, irgendeinen Rhythmus drin zu erkennen. Mhm. Und wenn du einen Stern hast, der quasi alle 10 Tage dunkler wird, einen Stern hast, der alle 20 Tage dunkler wird, dann kannst du da im Prinzip, wenn du jetzt nicht komplette Datensätze hast, kann es durchaus sein, dass eben du so einen, dass du aus so einem 20-Tage-Rhythmus halt einen 10-Tage-Rhythmus halt irgendwie vermutest, da rein vermutest mathematisch, weil halt das halt irgendwie gut zu passen scheint. Weil du hast ja trotzdem, du hast ja dann immer dort, wo der 10-Tage-Planet eine Verdunklung verursachen würde, würde der 20-Tage-Planet auch eine verursachen, beziehungsweise der 10-Tage-Planet würde halt eine zusätzliche verursachen.
Ja, und das war dann halt einfach irgendwie neues, schlechte Beobachtungsdaten.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie, ich habe es halbwegs wahrscheinlich erklärt. Dazu kommt noch, die haben gesagt, also es könnte sein, dass da eben dieser 10-Tage-Planet, dass der nicht existiert, sondern in Wahrheit eine Mischung ist aus einem 20-Tage-Planet und einem weiteren mit einer unbekannten Periode. Und dass das halt gerade zufällig so zusammengewirkt hat, dass du halt in Daten dieses 10-Tage-Signal gesehen hast. So, das haben sie jetzt überprüft, haben nachgeschaut, haben tatsächlich diesen 20-Tage-Planeten gefunden und einen zusätzlichen. Ja, also im Prinzip genau das, was sie vermutet haben, einen zusätzlichen mit 15 Tagen. Das heißt, man hat jetzt ein Planetensystem mit insgesamt 6 Planeten, die, ich sage es jetzt nochmal der Vollständigkeit halber, also der erste braucht 1,9 Tage, der zweite 3,2 Tage, der dritte 6,5 Tage, der vierte 9,9 Tage, der fünfte 15,2 Tage und der sechste 20,7 Tage rundherum. Das wäre an sich schon ziemlich cool. Also wir haben zwar schon einige Planeten, einige Sterne entdeckt, die von vielen Planeten umkreist werden. Also nicht nur ein, zwei, sondern auch irgendwie so 4, 5, 6, 7 Planetensysteme haben wir gefunden und hier noch ein neues 6-Planetensystem. Ist nicht schlecht. Aber was man dann festgestellt hat, ist, wenn man sich diese Umlaufzeiten anschaut, dann sind die nicht zufällig verteilt, sondern dann haben die eben eine rhythmische Harmonie in der Orbitalbewegung, wie es die Pressemitteilung sagt. Tatsächlich ist es aber etwas, was sich Resonanz nennt, Bahnresonanz nennt. Das heißt so viel wie, wenn du einen Planeten hast, dann umkreist der so einen Stern in einer gewissen Zeit. Ja, sagen wir mal hier, die Erde braucht ein Jahr rundherum. Und jetzt kann es einen anderen Planeten geben, der halt vielleicht 2 Jahre um die Sonne braucht für eine Runde. Ja, das heißt, in der Zeit, in der der eine Planet mit 2 Jahren eine Runde um die Sonne macht, macht die Erde 2 Runden um die Sonne. Das ist soweit verständlich, nehme ich an.
Ja,
hoffe auch für alle, die zuhören. Das ist jetzt, ja.
2:1 Resonanz, oder?
Genau, ja. Oder 1:2 Resonanz, je nachdem, aus welcher Sicht du es jetzt siehst. Aber im Wesentlichen sind das so Resonanzen, was auch heißt, dass alle 2 Erdenjahren in unserem Beispiel oder alle, bleiben wir bei den Erdenjahren, sonst wird es wieder zu kompliziert, wenn ich noch andere Jahre einführe. Also alle 2 Erdenjahre steht die Erde mit diesem hypothetischen anderen Planeten wieder genau in der gleichen Konfiguration wie vorher. Das wiederholt sich alles immer genau. Das ist halt das, was eine Resonanz auszeichnet. Und solche Resonanzen gibt es bei uns im Sonnensystem, ja, vor allem bei Asteroiden. Ja, also Asteroiden und Jupiter sind gerne in einer Resonanz. Wenn man sich anschaut, wie die Umlaufzeiten der Asteroiden im Gürtel zwischen Jupiter und Mars verteilt sind, dann sieht man da ganz viele, die in solchen resonanten Positionen sind. Und man sieht auch ganz viele Lücken an resonanten Positionen, wo keine Asteroiden sind.
Obwohl, ob die das gern machen, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass die da eher dazu gezwungen werden.
Zu den Resonanzen? Naja, es ist halt die Gravitation zwingt halt. Es liegt wirklich daran, an dieser Wiederholung der gleichen Konfiguration. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Situation hast, wo sich, bleiben wir jetzt bei Jupiter und Asteroid, wo Jupiter und Asteroid sich nahe sind. Und wenn die beide in einer Resonanz sind, dann ist sichergestellt, dass sich genau diese Konfiguration wiederholt. ja, mhm. und dann nochmal wiederholt und nochmal wiederholt, weil das ist das Wesen einer Resonanz. Ja, das heißt, wenn die beiden sich nahe sind, kann der Jupiter eine starke Gravitationswirkung auf den Asteroid ausüben und er kann das bei der nächsten Wiederholung nochmal tun und dann kann er es wieder tun und dann kann er es wieder tun. Das heißt, der Jupiter schubst den Asteroid immer mit seiner Gravitationskraft in regelmäßigen Anständen an, genauso wie, nehmen wir das Beispiel von einer Schaukel, ja, wenn da so ein Kind auf einer Schaukel sitzt und hin und her schaukelt und du schubst das in regelmäßigen Abständen genau im richtigen Moment an, dann wird die Schaukel immer höher und höher fliegen, ohne dass du immer mehr und mehr Kraft aufwenden musst. Du musst einfach immer noch gleichmäßig schubsen, aber weil du es eben in der richtigen Periode, zum richtigen Zeitpunkt machst, wird die Auswirkung immer größer. Und das ist der Grund, warum es dann zum Beispiel Lücken gibt an resonanten Positionen, weil der Jupiter einfach alle rausgeschmissen hat. Das ist aber auch der Grund, warum so eine Konfiguration sehr stabil sein kann. Ja? Weil wenn der Asteroid und der Jupiter extrem weit weg voneinander sind, dann ist die Gravitationskraft schwach, die Störung ist klein. Und wenn das resonant ist, diese Konfiguration, dann bleibt es so. Dann kommen die sich nie in die Quere, dann ist es extrem stabil. Das heißt, je nach Zustand kann so eine Resonanz stabil sein oder ist das Gegenteil von stabil? Instabil.
Instabil.
War langweilig. Das ist ein schöneres Wort.
Chaotisch.
Ja, chaotisch. Ja, es ist wieder zu hart. Aber es ist egal. Also,
Destruktiv.
Destruktiv, das mag ich, ja, das ist gut. Mhm. Ja, also die kann stabil sein oder destruktiv sein. Diese Resonanz und genau das ist, sowas gibt es auch, diese stabilen Resonanzen im Sonnensystem. Was wir selten finden, sind sogenannte Laplace-Resonanzen. Ja, das sind, wo drei oder mehr Himmelskörper in Resonanz sind. Das kennen wir bei den Jupitermonden. Wir haben drei Jupitermonde. Io, Europa und Ganymed sind das. Und die sind in einer 4:2:1 Resonanz. Ja?
Und was ist mit dem vierten? Callisto? Macht nicht mit?
Der macht nicht mit, der hat keine Lust drauf anscheinend. Ja, also in dem Fall ist quasi Io ein Jupitermond, der von den drei am nächsten ist. Ja, der macht halt vier Runden um den Jupiter in der gleichen Zeit, in der Europa zwei Runden macht und in der Zeit, in der der äußerste Ganymed eine Runde macht. Ja, das ist so eine 4:2:1 Resonanz. Was man jetzt hier gefunden hat, das ist eine ganz andere Resonanz. Ja? Das ist eine, und ich habe sie jetzt tatsächlich, ich muss mal hier den Artikel aufmachen, weil ich mir die Zahl nicht gemerkt habe und ich sie auch nicht live ausrechnen will. Das ist eine 2:4:6:9:12 Resonanz. Ja, also
schön. Das
sind fünf von den sechs Planeten sind in einer Resonanz, ja. Wirklich so, wenn der Innerste macht 12 Runden, dann kommt einer, der macht 9 Runden in der gleichen Zeit, dann macht einer 6 Runden, 4 Runden und der ganz Äußerste macht 2 Runden in der Zeit. Und der Einzige, der nicht mitmacht, ist der Innerste macht mit und der Äußerste macht mit. Ich glaube, irgendwie einer, die haben auch alle keine vernünftigen Namen leider. Ja, egal, einer von denen macht nicht mit jetzt. Ich habe ja nicht aufgeschrieben, welcher von denen fünf das ist. Aber dass die alle in so einer Resonanz sind, ist an sich, das ist schon mal wirklich interessant, weil sowas passiert nicht einfach von selbst. Es passiert schon von selbst. Da kommt jetzt keiner und baut das so hin, ja. Aber es ist jetzt nicht so, also es muss schon was passieren, damit es passiert, sagen wir so.
Mhm, mhm, okay, ja.
Und das heißt halt in dem Fall, bei der Planetenentstehung, ja, du brauchst zum Beispiel sehr kreisförmige Umlaufbahnen normalerweise für solche Resonanzen, damit die stabil bleiben. Das heißt, es darf in diesem Planetensystem nichts wirklich Dramatisches passiert sein. Ja, also da dürfen jetzt keine großen Kollisionen stattgefunden haben oder sonst irgendwelche Störungen sich aufgeschaukelt haben oder irgendwelche Gezeitenkräfte gewirkt. Es darf halt irgendwie nichts Dramatisches passiert sein, weil sonst wären diese Resonanzen, hätten die nicht so lange durchgehalten, weil die gibt es ja schon eine Zeit lang, diese Planeten. Ja? Also das ist schon mal auffallend. Und dann war auffallend die Art und Weise, also sie haben die Planeten dann auch noch, sie haben das Ganze auch noch mit einem Teleskop von der Erde aus beobachtet, eben von der europäischen Südsternwarte, damit sie rauskriegen, welche Massen diese Himmelskörper haben. Weil mit dem Weltraumteleskop kriegst du nur raus, welche Umlaufbahnen und welche Durchmesser die Planeten haben. Für die Masse brauchst du andere Methoden und das haben sie von der Erde aus gemacht. Ja, und mit Masse und Größe kriegst du die Dichte raus der Planeten. Und wenn du jetzt von innen nach außen gehst und dir die Dichte anschaust dieser Planeten, hat der Innerste eine Dichte von ungefähr 1. Ja, der nächste auch ungefähr eins. Und eins heißt in dem Fall wie die Erde, ja, also bezogen auf die Erde. Also die beiden innersten haben die gleiche Dichte wie die Erde, also kann man sagen ungefähr die gleiche Zusammensetzung wie die Erde, also auch felsige Planeten. Ja, heißt nicht, dass es da so schön ist wie bei uns auf der Erde, das nicht. Also da ist es viel zu heiß. Das ist nicht, aber die haben halt, das sind felsige Planeten. Dann kommt der dritte mit einer Dichte von 0,2. Das ist schon sehr viel geringer. Das ist so ein Gasplanet, ja. Also wirklich ein sehr Gas, so eine große, so wie Jupiter, Saturn, sowas in der Art. Dann kommt einer mit 0,3. Dann kommt auf einmal einer mit 0,6. Und dann kommt einer mit 0,17. Ja, also 0,17. Und das ist außergewöhnlich, dass du so ein Durcheinander bei den Dichten hast. Ja, weil normalerweise ist es irgendwie halbwegs geordnet. Ja, so wie bei uns, die felsigen Gesteinsplaneten innen, die Gasplaneten weiter außen. Und das kann man auch erklären, aus, wenn man sich irgendwie anschaut, wie Planetensysteme entstehen. Das machen wir in einer anderen Folge. Aber es gibt Gründe, warum das so ist. Man kann sich auch Gründe überlegen, warum zum Beispiel anderswo Gasplaneten weiter innen sind und die felsigen weiter außen sind. Gibt es auch Gründe dafür, weil dann müssten diese Gasplaneten quasi von außen nach innen gewandert sein. Kann aber in dem Fall nicht passiert sein, weil dann wäre die Resonanz nicht geblieben. Ja. Dann wäre das alles zu chaotisch geworden. Ja, und jetzt hat man daher ein System, das einerseits extrem geordnet ist. Ja, das sind 5 von 6 Planeten in einer Resonanz. Das heißt, das muss wirklich sehr, sehr ordentlich abgelaufen sein. Andererseits ist die Verteilung der Massen, der Dichten extrem durcheinander. Und das kann man sich nicht erklären, warum das so ist. Ja, das passt auch mit den Planetenentstehungsmodellen, die wir haben, noch nicht zusammen. Und insofern ist es ein schönes Rätsel, das wir da haben. Mhm. Und sie schreiben auch in ihrem Artikel am Ende, it is therefore likely to become one of the Rosetta Stones for understanding planet formation and evolution. Ja, also man gibt immer...
Jetzt muss man nur noch eine altgriechische und eine Keilschriftversion.
Ja, na, natürlich hauptsächlich bei solchen...
Aber es ist, ich finde es interessant, weil diese Resonanz, ich meine, unserem Sonnensystem sind die Planeten ja nicht in Resonanz, und ich erkläre den Leuten ja immer, dass das auch nicht wirklich geht, weil sich die Planeten ja sonst gar nicht erst so gebildet hätten, wenn sie genau an der Stelle gewesen wären. Also dass es quasi mit der Bildung von Planeten zusammenhängt, dass sie sich leichter dort bilden, wo eben nicht diese Störung, diese permanente Störung da ist, ne? Und das ist jetzt in dem Sonnensystem anders, dass sich genau dort, wo diese permanente, sich wiederholende Störung da ist, genau dort haben sich diese Planeten gebildet.
Jein, also kann es jetzt nicht so im Detail erklären, aber es ist nicht, muss nicht unbedingt die Bildung sein. Das ist sowas, was sich dann einstellt von selbst. Also die Planeten bilden sich halt einfach gesagt mal irgendwo, und dann hast du ja in der Frühzeit von diesem Planetensystem, da liegt ja noch viel mehr Zeug rum. Ja, da hast du ganz viele Staub und Gas noch, das da irgendwo zwischen den Teilchen, zwischen den jungen Planeten rumschwirrt, was alles die Bewegung beeinflusst. Das heißt, da kriegst du eben sowas, was Migration heißt. Das heißt, die Planeten wandern weiter nach außen, nach innen an ihren Stern. Und je nachdem, wenn die quasi jetzt dann gerade bei dieser Wanderung, beeinflussen die sich gegenseitig natürlich, und dann können die eben in so einer Resonanz landen. Ja? Das heißt, es kann sein, dass die bei ihrer Wanderung dann halt plötzlich sich in so eine resonante Position kommen, und je nachdem, wie das halt dann da gerade ist, ja, ganz vereinfacht gesagt, ist die halt dann stabilisierend oder destruktiv. Und wenn stabilisierend ist, dann bleibt es halt dann so, weil es ist stabilisierend.
Und weiß man, ob Planetensysteme in Resonanz seltener sind als solche ohne Resonanz? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, also wir haben, ich habe jetzt in dem Paper, haben Sie am Anfang geschrieben, es gibt ein paar Planetensysteme mit Laplace-Resonanzen, also wo man wirklich halt, ich glaube hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Planetensysteme, ja. Also es sind nicht viele von denen, die wir gefunden haben. Muss aber nichts heißen, weil das Problem ist, wir wissen ja nicht, bei den ganzen paar tausend Planetensystemen, die wir entdeckt haben, wissen wir nicht, wie komplett unser Wissen von den Planetensystemen ist. Ja, wir haben halt die Planeten dort, die wir entdeckt haben. Das heißt aber nicht, dass das schon alle sind. Da können ja noch mehr sein. Ja, und wir brauchen halt, wenn wir eine Laplace-Resonanz finden wollen, brauchen wir mindestens 3 Planeten. für die Laplace-Resonanz. Mhm. Wenn wir da nur ein oder zwei gefunden haben, dann ja, ist es nichts, dann können wir es nicht rausfinden. Also insofern würde ich sagen, dass unser Wissen da noch unvollständig ist, aber es ist schon eher so, dass das nicht häufig ist. Ja? Also diese Laplace-Resonanzen sind nicht was, was häufig passiert. Also insofern ist es gerade deswegen auch interessant, weil an den Ausnahmen erkennt man die Regel. Also wenn wir das verstehen, verstehen wir auch die Entstehung normaler Planetensysteme besser.
Mhm. Also könnte man sagen, dass das eine Art labiles Gleichgewicht ist,
Resonanzposition. Würde ich gar nicht sagen, auch das kommt natürlich immer drauf an. Ich würde es gar nicht sagen, dass das zum Beispiel Neptun und Pluto sind in einer 3:2 Resonanz, ja? Und das ist extrem stabil. Die sind halt schon da seit 4,5 Milliarden Jahren. Also da ist überhaupt nichts labil, weil eben diese Resonanz gerade dafür sorgt, dass immer, obwohl die Umlaufbahnen von Neptun und Pluto sich ja eigentlich nicht direkt kreuzen, weil die eben doch so geneigt sind, dass da kein Kreuzungspunkt ist zwischen den Bahnen, aber die kämen sich, also auf den Bahnen könnten sich Neptun und Pluto extrem nahe kommen. Und wenn die sich extrem nahe kommen, dann wird wahrscheinlich Pluto irgendwo weggeschmissen werden aus dem Sonnensystem. Aber weil die eben gerade so sind, dass Pluto immer dann quasi auf der einen Seite der Sonne ist, wenn Neptun auf der anderen Seite der Sonne ist und die Resonanz sicherstellt, dass das so bleibt, ist das extrem stabil. Ja, also das ist überhaupt nicht labil. Das kommt halt immer drauf an. Kommt halt immer dran, welche Kräfte noch wirken. Wenn du jetzt zum Beispiel starke Gezeitenkräfte hast, die der Stern ausübt, ja, dann kann es natürlich sein, dass du da hin und her geschoben wirst und dann irgendwann aus der Resonanz rausfliegst oder in eine destruktivere Position in der Resonanz kommst. Also wenn du da externe Störungen hast, dann kann es natürlich sein, dass das dann wieder nicht mehr resonant ist. Aber so an sich ist das jetzt nicht unbedingt labil, das Ganze. Aber wir,
das heißt aber auch, dass dann in diesem anderen Planetensystem die Planeten regelmäßig in einer Linie stehen, ne?
Ja, das tun sie, genau. Da gibt es auch, kann ich auch verlinken, da gibt es natürlich gibt's auch ein Video dazu, wo man das sehen kann. Also ich habe jetzt noch nichts geschaut und ich weiß auch noch nicht, ob man das weiß, was die Bahnneigungen angeht von den Planeten. Weil ich weiß nicht, ob die jetzt alle sich in der gleichen Ebene bewegen. Oder
naja, wenn man sie alle mit der Transitmethode
stimmt, das entdeckt hat. Stimmt, aber ein bisschen Neigung ist ja da schon auch drin. Ja. Also ein bisschen kann sein. Aber du hast ja klar, hast du recht, ja, wenn es die Transitmethode ist, dann kann die Neigung, weil man muss sie ja vor dem Stern vorüberziehen sehen, dann können die nicht allzu stark geneigt sein, die Bahnen. Ja, also das hast du recht. Also da. Und das Schöne ist, es gibt noch Vermutungen und anhand der Daten, dass da noch mehr Planeten sind, noch weiter außen noch, weil wir sind ja alle noch mit 20 Tagen Umlaufzeit sehr nahe am Stern, dass da noch weiter außen welche sind. Und weiter außen bei ungefähr so 40 Tagen Umlaufzeit ist die sogenannte habitable Zone. Das heißt, dort am Planet dort könnte, wenn es der richtige Planet ist mit den richtigen Bedingungen, könnte theoretisch lebensfreundlich sein. Und das könnte sein, dass dann auch, es ist wahrscheinlich, dass dann auch ein äußerer Planet noch Teil dieser Resonanzkette ist. Das heißt, vielleicht gibt es dann einen lebensfreundlichen Planet in der habitablen Zone, der halt dann quasi ganz außen ist, wo du dann wirklich von dem aus, du dann wirklich die inneren fünf dann immer schön alle paar Jahre, Jahrzehnte oder Jahre in dem Fall, weil es ja viel kürzere Umlaufzeiten sind, sich in einer Reihe aufreihen sehen könntest.
Ja, das ist ziemlich cool. Und vor allem, weil die sich so schnell bewegen, würde man die ja auch sich schnell am Himmel bewegen sehen. Also wenn du dann auf diesem Planeten sitzt und gut, aber das wäre dann alles am Tag. Weil das wäre ja dann alles Richtung Stern. Nein, vergesst es. Lohnt sich nicht.
Also ich weiß auch gar nicht, ich habe auch gerade geschaut, was ist denn das, was das für ein Stern ist, habe ich mir gar nicht angeschaut. Der hat
Es muss ein kleiner sein.
Muss ein Zwerg sein natürlich, klar.
Weil sonst Tagen die habitable Zone
ist. Er hat eine Effektivtemperatur von 4300 Kelvin, Masse 0,6 Sonnenmassen, 0,6 Sonnenradien. Ja, das ist so ein roter Zwerg.
So ein ganz normaler, typischer Stern, ja.
Ja gut, also ja. Also,
so ein kleiner.
Also häufig, sagen wir mal so. Also die roten Zwerge sind ja auch die ungemütlichen, die halt sehr viel Sternaktivität zeigen, die auch immer sehr viel Zeug ins Weltall hinausschleudern. Also sind nicht unbedingt die besten Gastgeber für Planetensysteme, sagen wir so.
Ja, naja, unwahrscheinlich, dass dort irgendwie jemand rumsitzt und sich diese Planeten anschaut. Aber wer weiß.
Wenn wir mal Weltraumtourismus haben, wirklich interstellaren Tourismus, ist es vermutlich eine, wo man dann zumindest eine kleine Bar hinbaut, wo man mal kurz hinfahren kann, Cocktail trinken und sich gerade anschaut, wenn dann alle in einer Reihe rumstehen.
Mhm, im falschen Jahrhundert geboren, leider.
Ja, leider. Ja, das wollte ich noch kurz zur Einleitung erzählen, weil es halt irgendwie erstens mein eigentliches Forschungsgebiet, die Himmelsmechanik, betrifft und zur Abwechslung mal die Himmelsmechanik in allen Medien war, obwohl niemand von der Himmelsmechanik
sogar im hat. Teletext.
Ja, aber alle haben halt immer nur von dem rhythmischen Tanz erzählt und nicht von der Himmelsmechanik. Also,
ja, dabei ist Himmelsmechanik so ein schönes Wort.
Ja, aber trotzdem irgendwie ist es, das hat leider die Virologie noch nicht geschlagen. Also ich rechne nicht damit, dass ich jetzt hier in Talkshows eingeladen werde, um die Himmelsmechanik von TOI 178 zu erklären, obwohl es vielleicht mal eine nette Abwechslung wäre.
Ja, total. Schreibt Leserbriefe.
Genau. Schickt Faxe an den Teletext.
Ja. Faxe. Na, und was ist die Hauptgeschichte?
Die wird dir gefallen. Ja, also das ist eigentlich eine Geschichte, die ist eigentlich wie gemacht für dich. Mhm. Also ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass du sie findest und davon erzählst, was du zum Glück nicht getan hast, hoffe ich. Es geht um etwas, was man am Himmel sehen kann.
Ja, das ist mal ein guter Anfang, ja. Ja,
besonders für die Astronomie. Also du machst ja, also jetzt gerade nicht, aber normalerweise regelmäßig zeigst du Leuten in Planetarien den Himmel.
Ja,
also nicht in Planetarien, in deinem
Planetarium. Manchmal auch in anderen, ja.
Was, also gibt es da etwas, also sagen die Leute da, haben die Leute einen Favoriten, also ein Favoritending am Himmel?
Naja, das große Favoritending am Himmel ist das, dass man leider nicht sehen kann, natürlich das schwarze Loch.
Na, ich meine jetzt von denen, die wirklich die freiäugig sichtbar sind, sagen wir mal so. Da wären eben, weil im Planetarium ist alles freiäugig sichtbar, aber in der Realität mit freiem Auge sichtbar.
Was denn? Boah, gute Frage. Also ich bin ein bisschen biased, weil mein Lieblingsding natürlich die Andromeda-Galaxie ist und ich die immer den Leuten zeige und dann ist es auch das Lieblingsding von den Leuten. Leute mögen auch den Polarstern sehr gern, glauben immer, das ist der hellste Stern am Himmel. Stimmt nicht. Ja. Weiß ich nicht. Was ist es denn?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich wollte halt, es wäre schön gewesen, wenn das, was die Leute als Lieblingsding bezeichnen, das wäre, um das es geht, weil das offensichtlich eines der Lieblingsdinge am Himmel der Menschheit ist. Ja? Es geht um
Orion.
Ja, der kommt in der Geschichte auch vor.
Und wenn die Milchstraße.
Nein, die kommt nicht vor. Also der Orion, wo ist der Orion am Himmel in der Nähe? Also was, wenn man es mythologisch macht? Also
die Plejaden.
Richtig, es geht um die Plejaden. Yay. Es geht um die Plejaden. Ja, also die Plejaden kann man auch wirklich schön mit freiem Auge sehen. Die Plejaden sind kein Sternbild, sondern Teil des Sternbildes Stier. Und eben in der Nähe vom Orion auch zu sehen am Himmel. Den Orion, wenn man sich ein bisschen öfter in den Himmel geguckt, dann erkennt man den Orion und die Plejaden erkennt man auch. Die schauen, du bist die Planetariumsdirektorin, erklär du die Plejaden.
Die schauen ein bisschen aus wie ein ganz, ganz kleiner Wagen. Also das ist, es hat die gleiche Form wie der große Wagen quasi, nur ist es ganz, ganz klein am Himmel. Und dann sagen die Leute immer so, ah, ist das der kleine Wagen? Weil es eben diese gleiche Form hat. Aber es ist in der Tat ein Sternhaufen, ein offener Sternhaufen. Also der Unterschied natürlich, dass die Sterne wirklich beieinander stehen und wirklich zusammengehören im Gegensatz zu den Sternbildern, wo sie in Wirklichkeit nichts miteinander zu tun haben, die Sterne.
Genau, also die Plejaden, wenn man mit dem Himmel wirklich halbwegs klar ist, dann erkennt man die auch, dann sieht man die auch, die sind wirklich gut zu sehen. Und ja, also es sind, so ein, wie du gesagt hast, ein offener Sternhaufen, sind ungefähr 440 Lichtjahre weg von uns und noch recht jung. Also die Sterne da drin sind alles um die 100 Millionen Jahre alt. Ja, also das sind alles recht junge Sterne. Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt hier die Mythologie anschaut und die Geschichte anschaut, ja, also das ist ja gerade bei den Sternen recht gut. Ich weiß nicht, wie gut du, erzählst du die ganzen mythologischen Geschichten auch, wenn du im Planetarium bist, oder?
Ungern, selten, manchmal ein bisschen, aber ja, die sieben Töchter von Atlas, ne?
Richtig, genau. Also das ist eine der vielen Geschichten.
Ja, also, gibt immer, genau. Und dann kommen die Leute immer und sagen, war die Geschichte nicht die und die? Und dann muss man wieder, das fange ich mal lieber gar nicht erst an.
Ja, in dem Fall geht es aber genau um das, ja. Also okay. Es geht um die Geschichte, also bleiben wir mal bei der klassischen Geschichte. Also wer es gewissen will, also die sieben Töchter des Atlas, der griechische Titan Atlas, die der Atlas gemeinsam mit der Okeanide, Pleione, ja, also eine Okeanide ist sowas Ähnliches wie eine Göttin, aber hat wieder, die ist ja so kompliziert, die griechische
Mehr Meerjungfrau? Oder?
Ja, na, da gibt's ja die Götter, aber vor den Göttern kommen die Titanen. Und die Titanen sind auch irgendwie Götter, aber dann irgendwie andere Götter. Also das ist alles sehr kompliziert in der griechischen Mythologie. Aber auf jeden Fall, also die Okeanen, das waren auch sowas Ähnliches wie Titanen, auch die allerersten Generationen. Jedenfalls Atlas und Pleione haben 7 Töchter gehabt und die heißen Alkyone, Asterope, Elektra, Kelaino, Maia, Merope und Thygete. Und das sind die 7 Schwestern und die Plejaden heißen auch das 7 Gestirn. Und man kann, hast du schon mal gezählt, wie viele Sterne du siehst mit freiem Auge in den Plejaden?
Na, unter richtig guten Bedingungen sieht man schon 7. Also oft sieht man 6, weil die 2, die quasi die Deichsel von dem Wagen, wenn man das wieder so sich vorstellen will, machen würden, die sind sehr eng beieinander und die sieht man oft dann nicht mehr, aber... Genau. Ich habe auch schon 7 gesehen.
Das wird noch wichtig werden, ja, merkt ihr den Gedanken. Ich erzähle zuerst noch kurz ein bisschen andere Mythologie, weil das auch wichtig ist, ja. Also zum Beispiel bei den Wikingern, da waren die Plejaden die Hühner der Liebesgöttin Freya. Ja,
okay,
warum cool. auch immer. In Nordamerika waren das 7 Burschen, die irgendwie eigentlich irgendwie hätten beten sollen, aber lieber spielen wollten, wie es junge Burschen zu tun und dann sind sie abgehauen und irgendwo sind sie am Himmel gelandet und dann sind wir bei den australischen Ureinwohnern und die australischen Ureinwohner, da wird es interessant, ja, weil nochmal zurück zu den Griechen, da sind die Plejaden deswegen am Himmel, ja, weil der Atlas, der Vater der Töchter, ja gezwungen wurde von den Göttern aus mythologischen Gründen, auf die ich nicht näher eingehen will, den gesamten Himmel auf seinen Schultern zu tragen. Ja, das ist der berühmte Atlas, den man auch kennt, so Atlas, der die Welt schultert, der immer so auch die Weltkugeln auf den alten Bildern hat und so weiter. Also Atlas musste den Himmel tragen, und dadurch war er halt ein bisschen abgelenkt. Also konnte sich nicht mehr so gut um seine Familie kümmern, weil es ist ein Vollzeitjob, den Himmel zu tragen.
Schon ziemlich, ja.
Und wie es halt immer so ist, in der griechischen Mythologie, die ist nicht unbedingt sehr frauenfreundlich und generell auch sehr, sehr unfreundlich im Allgemeinen. Kaum waren die 7 Plejaden-Schwestern unbeaufsichtigt, kommt der Orion, der Jäger, ja, der mythologische, um die, sagen wir es mal so, um jugendfreundlich die Plejaden-Schwestern zu verfolgen. Ja, natürlich hat er was viel mehr vorgehabt mit ihnen, wenn er sie denn kriegt. Und um sie zu schützen, hat dann Zeus zuerst die Plejaden in Vögel verwandelt, in Tauben. Und dann sicherheitshalber, was hat er gedacht, wer weiß, was dem Orion einfällt, sicherheitshalber mache ich dann doch aus den Tauben Sterne und tue dir den Himmel. Da kann ja nichts passieren. Weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Ende ist, wenn du irgendwie...
Kommt ja, vor allem ist da irgendwie Zeus, der ja dann jetzt der Wohltäter oder was? Normalerweise ist ja Zeus der irgendwie...
Erstens das. Und dann denke ich mir auch irgendwie, wenn ich so eine Plejade wäre.
Sich um die Frauen kümmert.
Wenn ich mir auch denke, was denn nur, wenn nur so ein scheiß Jäger da irgendwie rumkommt und mir nachstellt, muss ich jetzt ein Stern am Himmel sein? Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie, ja, die Mythologie ist seltsam. Aber auf jeden Fall sind so die Plejaden an den Himmel gekommen. Ja, also, das sind die Grundelemente, die wir uns merken müssen. 7 Schwestern werden verfolgt von einem Typen und werden an den Himmel versetzt als Schutz. Ja, denn jetzt gehen wir nach Australien. Ja, und in Australien gibt es genau die gleichen Geschichten. Ja, natürlich kennt man in Australien auch die Plejaden. Ja, die kann man überall sehen. Ja, aber auch in Australien haben die australischen Ureinwohner haben auch Geschichten. Und die haben auch Geschichten über 7 Schwestern, die Plejaden. Sie haben Geschichten über den Himmelsjäger, den sie im Sternbild Orion sehen. Sie haben Geschichten, wie dieser Himmelsjäger die Schwestern verfolgt und wie sie dann zur Sicherheit an den Himmel versetzt werden. Die haben genau die gleichen Geschichten. Ja, kann man nachlesen, wenn man Lust hat. Und ich verlinke dann auch den Artikel, um den es geht. Das ist ein Artikel, der heißt Why Are There 7 Sisters? Von 2 australischen Wissenschaftlern, Ray und Barnaby Norris, ist erschienen in einem Buch, das heißt Advancing Cultural Astronomy. Und da kann man dann auch diese Geschichten nachlesen der australischen Ureinwohner. Und die haben sich gedacht, okay, das ist ja irgendwie seltsam, dass sowohl in den europäischen Mythen als auch in den australischen Mythen über den Himmel diese Grundelemente vorkommen. Du hast Schwestern, die verfolgt werden von dem Jäger und an den Himmel versetzt werden. Und beides mit den gleichen Sternbildern, Plejaden und Orion. Und die wollten herausfinden, was da dahinter steckt.
Ja, Zufall?
Das ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber wäre schon ein komischer Zufall in dem Fall. Ja, ja? Weil auch die meisten Mythen beinhalten noch ein weiteres Element, nämlich, du hast vorhin gesagt, also man kann von den Plejaden mit freiem Auge ziemlich leicht 6 Sterne sehen. Und den 7. muss man sich ein bisschen anstrengen, dass man den sieht. Den sieht man nur unter bestimmten Bedingungen und oft auch dann nicht gescheit, weil eben dieser 7. Stern wirklich sehr knapp an einem anderen dran ist, an einem helleren dran ist und meistens so knapp dran ist, also nicht meistens, der ist halt so dran, aber meistens, meistens naja. Schaut so aus.
Und vor allem ist der auch veränderlich. Das ist ein veränderlicher Stern und der ist ja irgendwie, nicht immer gleich hell, ne? Also.
Genau, das ist richtig. Aber vor allem geht es um das, dass der halt wirklich, dass die beiden sich sehr nahe sind und je nach Wetterbedingungen und den eigenen Beobachtungsfähigkeiten und den, wie gut deine Augen halt gerade sind, ist der hellere der beiden meistens halt zu hell, dass du den nicht mehr finden kannst. Ja? Also es gibt alle Geschichten handeln von 7 Schwestern, aber man kann meistens nur 6 sehen von diesen Sternen und deswegen gibt es bei allen diesen Mythen immer auch Geschichten, wie eine von diesen 7 Schwestern verschwunden ist. Ja? Also da hat auch also bei den europäischen Mythen, da geht es glaube ich darum, dass die eine hat die geheiratet. Ich weiß es gerade gar nicht, diese verschwundene Plejade. Also haben andere Mythen zusammengetragen. In diesem Artikel zum Beispiel, eine dieser Schwestern ist gestorben, ja, eine nur ist übrig geblieben. Es gibt bei den nordamerikanischen Ureinwohnern, ja, gibt es eine Geschichte, dass eben eine der 7 Schwestern halt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat beim Weg auf den Himmel und deswegen schwächer leuchtet. Bei den islamischen Mythen dazu ist einer von den 7 Schwestern wieder runter zur Erde gefallen, wo dann irgendwie eine große Moschee draus geworden ist und so weiter. Und es gibt auch ich weiß gerade nicht, was die Geschichte bei den alten Griechen ist, warum da eine Schwester verschwunden ist, aber es gibt halt bei all diesen Mythen gibt es eben auch immer noch eine Erklärung, warum von den 7 nur noch 6 da sind. Und diese Geschichten, die sind sehr unterschiedlich. Ja? Also wie gesagt, von einer, der runterfällt und eine Moschee wird, bis hin zu irgendjemandem, der gestorben ist. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Mythen. Und die These, die diese beiden Wissenschaftler aus Australien jetzt haben, ist, das letzte Mal, dass die australischen Ureinwohner und die europäischen Ureinwohner weder das eine noch das andere waren, war vor ungefähr 100.000 Jahren, da waren sie nämlich noch alle in Afrika. Ja? Da hat quasi die große Auswanderung erst angefangen. Und die sagen halt, ja, also diese Geschichte mit den 7 Schwestern, die vom Jäger verfolgt werden, ist die Hypothese, die ist so alt, dass es die damals schon gab. Ja? Ja. Und dass die dann halt quasi ihre Geschichten mitgenommen haben bei dieser, wo halt die einen dann, also es ist jetzt keine Wanderung, wo die einen gesagt haben, so, wir gehen jetzt darüber und ihr geht's da lang, sondern das hat sich halt im Laufe von zehntausenden Jahren hat sich halt dann da die Menschheit ausgebreitet von Afrika aus über die Erde, bis sie dann halt irgendwo auch in Australien mal angelangt sind. Aber dass diese Geschichten halt schon vorher existiert haben, ja, weswegen halt die so ähnlich sind. Und dann haben sie, mit ein bisschen Astronomie auch noch reinkommt in die Geschichte, haben sie sich Daten angeschaut vom Weltraumteleskop Hipparcos und von Gaia, die ja wirklich sehr viele Sterne vermessen haben, und haben mal geschaut, was hat denn dieser eine Stern, der so nah am anderen Stern ist, getrieben? Weil du kannst ja mit Gaia auch die Eigenbewegung der Sterne messen, ja, und schauen, wie haben die Plejaden vor 100.000 Jahren ausgesehen? Kann man sich anschauen. Damit sind auch entsprechende Bilder drin und die haben festgestellt, dass heute ist der Abstand zwischen diesen beiden Sternen ungefähr 5 Bogenminuten. Ja, das ist, wie gesagt, man kann es unter den richtigen Bedingungen auflösen mit dem Auge, man kann den Unterschied sehen, aber es ist schwer. Vor 100.000 Jahren waren es 8,5 Bogenminuten. Und da war es deutlich sichtbar. Das heißt, vor 100.000 Jahren hast du deutlich 7 Sterne gesehen. Und sagen die Forscher, deswegen die Mythen der 7 Schwestern. Dann im Laufe der Jahrzehntausende sind die beiden Sterne näher aneinander gerückt, weswegen man dann irgendwann nur noch 6 Sterne gut sehen konnte. Und dann sind halt die unterschiedlichen Mythen aufgekommen, um zu erklären, wo der 7. hin ist. Mhm. Also das ist diese Hypothese. Also ich weiß nicht, ich kann nicht beurteilen, weder historisch noch irgendwie anthropologisch, was da dran ist. Aber die haben halt die These, dass diese Geschichte der Plejaden eine der ältesten Geschichten ist, die wir Menschen uns erzählen und noch aus einer Zeit von vor 100.000 Jahren stammt, als wir alle irgendwo in Afrika rumgestanden sind und den Himmel beobachtet haben.
Ziemlich cool. Das heißt ja dann, ja, das war wahrscheinlich halt auch eine eher, unfreundliche Zeit damals, wenn man da die Geschichte des Jägers, der den Schwestern nachstellt. Ich meine, das war sicher keine Geschichte, die jetzt zu weit von der alltäglichen Lebensrealität der Menschen entfernt war, oder?
Ja, gut, Mythologien sind allgemein ziemlich grausam. Ich meine, liest die Bibel, die ist grausam. Aber wenn das irgendwie Männer Frauen nachstellen, ist ja heute immer noch keine, gibt es ja leider immer noch. Also insofern, aber klar, so dass das gerade der Himmelsjäger sehr altes Bild ist, ist ja, das ist, klar, weil gejagt haben wir halt immer schon.
Genau, und dann sieht ja Orion ist ja einfach wirklich, also ich finde ja Orion ist eigentlich das einzige Sternbild, das wirklich so ausschaut, wie es ausschauen soll. Also wie eine Figur, wie eine Person. Die anderen sind halt einfach alle irgendwie so ein bisschen, mit sehr viel Fantasie kann man da vielleicht irgendwie was drin erkennen. Aber ja, Orion sieht einfach aus wie eine Gestalt, wie eine menschliche Figur, die da am Himmel steht, ne?
Ja, also
und darum ist er wahrscheinlich auch so präsent als diese Gestalt.
Also die Plejaden auch, also das ist die Himmelsscheibe von Nebra, kennst du natürlich. Hast du die schon mal gesehen, also auch live gesehen, in echt gesehen?
Nein, ich habe Bilder davon gesehen natürlich, aber live habe ich sie noch nicht gesehen. Ne?
Ich schon, also sie schaut aus wie auf den Bildern natürlich, aber es ist schon cool, wenn du sie live siehst.
Weil dieses ich finde aber auch immer, wenn dann heißt, dass da drauf die Plejaden sind auf dieser Scheibe, ich finde das, wie soll ich sagen, ein bisschen unbefriedigend, die Darstellung, die Qualität der Darstellung, weil das sind einfach irgendwie Punkte, kugelförmig, kreisförmig angeordnet. Es ist ein Kugelsternhaufen, den ich da sehe. Und die Plejaden haben ja einfach eine Form, die sehr einfach als diese Form darzustellen ist. Und wenn das die Plejaden sein sollen, warum hat man sie dann nicht so dargestellt, wie die Plejaden wirklich ausschauen?
Da hast du das Problem vermutlich, dass du aus der heutigen Sicht in die Vergangenheit schaust. Also die Himmelsscheibe von Nebra ist fast 4000 Jahre alt, also 3600 und aus der Bronzezeit und die älteste Darstellung des Himmels. Und ich habe, weil mich das wirklich extrem fasziniert, das Teil, also die Scheibe ist dort gefunden, also in der Nähe gefunden worden, wo ich lange Zeit gewohnt habe. Ich habe in Jena gewohnt und ein kleines Stückchen nördlich davon ist Nebra, dort, wo die Scheibe gefunden wurde. Und deswegen, unter anderem deswegen habe ich mich viel damit beschäftigt, weil das ist wirklich faszinierend. Ich habe auch irgendwie eine 20-teilige Serie in meinem Blog geschrieben über ein Buch, das Harald Meller, das ist der Typ, der die Scheibe quasi erforscht hat, und Kai Michel, ein Journalist, die haben gemeinsam ein extrem empfehlenswertes Buch geschrieben, das ich allen nur empfehlen kann, und da ist das halt wirklich alles genau beschrieben. Also man darf jetzt nicht glauben, dass die Menschen damals so gedacht haben, wie wir heute, und die Welt so betrachtet haben, wie wir heute. Das war alles sehr viel symbolischer, ja. Und diese Himmelsscheibe ist einerseits natürlich eine symbolische Darstellung des Himmels, andererseits auch eine reale Darstellung des Himmels, und die Plejaden, also wenn du das anschaust, was da drauf ist, das sind halt quasi so sechs Sterne in einem Kreis mit einem siebten irgendwie in der Mitte drin, und das ist halt, das ist halt für alle, kann man durchaus eben als Plejaden interpretieren. Und sie führen das dann auch, also jetzt in dem Buch, wir sind jetzt wieder bei dem Buch über die Himmelsscheibe, nicht bei dem Paper, von dem ich vorhin gesprochen habe, da sagen sie auch, dass die Plejaden, quasi diese sieben Schwestern, auch bei den Babyloniern schon gab, und viel babylonisches Wissen ist auch auf der Himmelsscheibe drauf. Also die Plejaden, die sind dann auch verwendet worden als Kalenderanzeiger, ja, also je nachdem, wann die Plejaden im Jahr das erste Mal zu sehen sind und wo sie zu sehen sind im Unterschied zum Mond, dann musst du irgendwie den Kalender entsprechend umstellen. Also die Plejaden haben die Menschen schon wirklich schon lange beschäftigt, und das ist offensichtlich, wenn man jetzt dem glaubt, was die beiden Australier da erzählen, halt schon mindestens 100.000 Jahre lang. Was ich faszinierend fände, wenn es so wäre. Aber ich wüsste jetzt spontan nicht, wie man das konkret überprüfen könnte oder beweisen könnte.
Ja, ich meine, es ist aber auch nicht so verwunderlich, dass eine Geschichte, natürlich ist es verwunderlich, aber es ist durchaus einleuchtend, ne? Dass eine Geschichte 100.000 Jahre alt sein kann.
Ja, das schon. Mich würde wirklich interessieren, was die älteste Geschichte ist, die wir noch uns erzählen. Ich weiß nicht, ob es da, ich meine, das ist halt die, es muss halt logischerweise irgendwas über Mythologie sein, irgendwas Religiöses, weil das ist das, was wir am längsten aufgenommen haben, aber ich würde wissen, vielleicht hört uns jemand zu, der das sagen kann, ja, der Bescheid weiß darüber, was die älteste noch in Gebrauch befindliche Geschichte ist. Also nicht jetzt irgendein Zeug, dass wir irgendwas irgendwo aufgeschrieben worden ist und wir haben irgendwie eine Inschrift gefunden in der Pyramide oder auf der Steintafel, sondern wirklich die älteste Geschichte, die immer noch existiert. Würde mich interessieren, ob es sowas gibt. Also es muss sowas geben.
Aufzeichnungen. Ich meine, ja, wie will man das nachverfolgen? Ich meine, die Geschichte mit dem Sternenhimmel ist natürlich, bietet sich da natürlich an. Ne?
Ja, vielleicht kannst du irgendwie das aus Sprachanalyse.
Aufzeichnungsmedium, ja.
Und du kannst ja auch irgendwie sowas wie Sprachen, über die es keine Aufzeichnung gibt, wie das Indo-Europäische oder sowas. Da kannst du ja auch irgendwie rekonstruieren aus den existierenden Sprachen und Wörtern, kannst du noch rekonstruieren, okay, das muss alles, die Grundlage muss ein Wort sein, das ungefähr so klingt, ja, und so alt ist. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie groß unsere Hörerschaft aus dem Bereich der vergleichenden Kulturwissenschaft ist, aber.
Wäre interessant.
Falls da
findet
jemand
sich sicher der eine oder die andere. Ja, bitte schreibt uns, wenn ihr was wisst. Ja. Ist der Orion und die sieben Schwestern wirklich die älteste Geschichte der Menschheit? Oder gibt es da vielleicht noch andere Contender auf diesen Titel?
Wahrscheinlich ist das eine komplett lächerliche Geschichte, wenn man es irgendwie rausfinden würde. Irgend so ein absolut bescheuerter Witz oder irgendwie sowas.
Ja, es ist ja wahrscheinlich irgendeine Vatergeschichte, also die sind ja auch irgendwie sehr, sehr populär immer gewesen.
Vatergeschichte?
Ne? Naja, die ganze Gottgeschichte zum Beispiel ist eine, ja,
Vatergeschichte.
Das ist jetzt ein bisschen gar allgemein gehalten. Aber ja, bitte, Leute, schreibt uns, weil wir haben davon wenig Ahnung. Insofern hören wir jetzt vielleicht einfach auf mit den Mutmaßungen und lassen uns von euch erleuchten.
Ja, aber es war eine coole Geschichte. Ich fand sie sehr interessant, weil du irgendwie kannst das nächste Mal erzählen, wenn du im Planetarium bist.
Voll. Und ich finde ja auch diese Geschichten ist schon wert, dass man sich da irgendwie ein bisschen auskennt und darauf konzentriert, weil das ist das, was uns als Menschheit auch ausmacht. Und das ist unser Erbe. Das ist die Art und Weise, wie wir miteinander eben schon seit Jahrhunderttausenden in Kontakt treten, indem wir uns Geschichten erzählen. Das ist die Art und Weise, wie wir Informationen weitergeben, wie wir lernen, ja, wie wir uns Dinge merken auch. Ja. Sehr viele Leute können sich Dinge fast nur in Geschichten merken. Und das ist es schon wert, da ein bisschen mehr drauf einzugehen, auch gerade in der Wissenschaftsvermittlung, wo man ein bisschen dazu tendiert, alles immer so trocken und sachlich und genau faktisch zu halten. Da ist dieses Geschichtenerzählen total unterrepräsentiert. Insofern, her mit euren Geschichten.
Ja, das ist das große Problem halt auch. Die Wissenschaft halt mal, dass du in der Wissenschaft zurecht beigebracht bekommst, eben gerade keine Geschichten zu erzählen, sondern wirklich alles, auch wie gesagt, absolut zurecht. Du musst halt wie alles, was da ist, bis ins letzte Detail, egal wie langweilig oder uninteressant, das sei mal alles aufschreiben, jede Methode, alles so ausführlich beschreiben, wie es nur irgendwie geht, damit das Ganze halt nachvollziehbar ist, was du machst, aber das ist halt gerade nicht das, was du machen willst, wenn du anderen davon erzählst, wenn du anderen vermitteln willst, was du gemacht hast, ja. Ich sehe das immer wieder bei, wenn du so auf typischen wissenschaftlichen Konferenzen bist, ja, und den Vortrag anhörst, dann ist der Teil, der Methodenteil, ja, wo erklärt wird, wie man was gemacht hat, das ist immer der längste Teil, ja. Meistens. Mhm. Da kommt eine kurze Einleitung, dann kommen elendlang Methoden und dann kommt kurz, ja, und das haben wir rausgefunden. Und eigentlich ist es, sagen wir mal, für die Wissenschaft ist natürlich relevant, wie du die Methoden, wie du es gemacht hast, ja. Aber für die meisten, dazu zähle ich auch die meisten Leute aus der Wissenschaft bei so einer Konferenz, ja, weil wirklich Leute, die sich auskennen, wirklich Expertinnen und Experten sind auf dem Gebiet, sind ja auch bei wissenschaftlichen Konferenzen nur sehr wenige. Die meisten im Publikum sind halt aus irgendwie anderen Gebieten und wollen einfach nur wissen, was da rausgekommen ist, ja. Und da für die allermeisten Fälle brauchst du halt diese ganzen Methoden nicht. Da geht es nur darum, was hast du rausgefunden und warum ist es cool, dass du es rausgefunden hast. Ja, und da musst du halt, wenn man das vermitteln will, dann geht es halt wirklich am besten in Form von einer Geschichte. Und
total.
Geschichte heißt das jetzt nicht so immer, es war einmal und dann tralala, also muss jetzt nicht wirklich eine echte Geschichte sein, aber eine Geschichte hat eine Struktur, ja, und diese Struktur in einer Geschichte kann man sich nehmen und dann das, was man erzählen will, an diese Struktur anpassen. Aber bevor wir jetzt noch weiter, wir sind noch keine Kommunikationswissenschaftler und
Aber wir sind nur die Experten für eigentlich sowieso eh fast alles, oder?
Genau. Ja, aber es hat ein bisschen, man kann, wir sind schon ein bisschen Experte und Expertin für Wissenschaftskommunikation. Weil immerhin verdienen wir unser Geld damit, also können wir nicht ganz blöd sein, was das angeht.
Stimmt.
Ja. Also und Storytelling in der Wissenschaftskommunikation ist durchaus etwas, was erforscht, beforscht und verwendet wird. Also sind wir da, haben wir da schon recht, wenn wir das sagen. Genau. Ja, das war der
Ausflug. Apropos Storytelling, gibt's Fragen, gibt's Stories, die wir weiter spinnen und beantworten können? Genau,
das wäre jetzt der nächste Punkt. Ich habe ein paar schöne Fragen rausgesucht und ich schau mal, welcher fange ich denn an? Vielleicht gerade die von Charlotte. Die passt gut zu dem, was wir jetzt gerade erzählt haben von Sternen. Sie ist ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also Charlotte, falls du das hörst, sag uns bitte, ob ich das richtig verstanden habe und wir es richtig beantwortet haben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, was Charlotte da von uns will. Charlotte hat uns gefragt, Sterne, die am Himmel nah beieinander erscheinen, müssen im Allgemeinen ja nichts miteinander zu tun haben. Genau, das ist das, was wir schon gesagt haben. Also die Plejaden erscheinen nah beieinander am Himmel und haben was miteinander zu tun. Andere, wie beim großen Wagen, erscheinen nah beieinander und tun das nicht. Ja, also weiter, Charlotte, ich zitiere weiter. Sie sind von der Erde aus gesehen, zwar in derselben Richtung, aber können trotzdem immens weit voneinander entfernt sein. Theoretisch ist es denkbar, dass es folgende Konstellation eines Trippels von Sternen A, B und C gibt. Am Nachthimmel sind A und B sehr nahe beieinander zu sehen und C weiter entfernt von diesen beiden. Die eigentliche Entfernung zwischen A und C ist aber kleiner als die zwischen A und B. Gibt sowas tatsächlich? Fragt sie. Und ich habe
ganz bestimmt, oder?
Ich habe es aufmalen müssen, um zu verstehen, was ich genau meine, aber es ist tatsächlich, also man muss sich so von, du hast quasi am Himmel siehst du halt drei Sterne, zwei davon sind nahe beieinander und der dritte ein bisschen weiter weg. Das kann jetzt natürlich sein, dass, wenn man jetzt die beiden nahen Sterne sich anschaut, dann erscheinen die nahe, aber der eine ist halt 1000 Lichtjahre weit weg, sagen wir mal, und der andere 100 Lichtjahre weit weg von der Erde, aber trotzdem halt in Sichtrichtung stehen die ganz nahe beieinander. Und wenn der dritte Stern halt auch, was weiß ich, halt auch 100 Lichtjahre weit weg ist von der Erde und in der Nähe des anderen liegt, dann erscheint der halt vielleicht am Himmel ein bisschen weiter weg, ist aber in der Realität halt gleich ein Nachbar von dem anderen. Also sowas kann auf jeden Fall sein. Mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, weil ich nicht alle Sterne und ihre Entfernungen im Kopf habe. Aber
es ist hundertprozentig so, dass das bei sehr vielen Sternen der Fall ist, weil Sterne, die nebeneinander sind teilweise hunderte Lichtjahre, tausende vielleicht sogar voneinander entfernt. Also es gibt Sterne, die man sehr hell am Himmel sieht, die irgendwie 1000 Lichtjahre von uns entfernt sind, weil sie halt einfach sehr helle Sterne sind. Ne? Scheinen sie trotz ihrer riesigen Entfernung immer noch so hell zu sein. Und dann gibt es welche, die sind den halben Himmel weit entfernt und sind aber auch nah an uns dran. Und insofern ist dann die projizierte große Entfernung am Himmel in Lichtjahren weniger als die Entfernung eines Sterns, der eine sehr, sehr kleine projizierte Entfernung zum anderen hat. Ja? Also ich bin mir ganz sicher, dass es da viele Beispiele gibt.
Ja, also ich wüsste jetzt gerade kein konkretes, aber es gibt hundertprozentig, wie du gesagt hast, jede Menge Beispiele davon.
Ja, also das ist etwas ganz was Normales, ne? Dass zwei Sterne, die nah aneinander sind, in Wirklichkeit sehr weit voneinander entfernt sind. Ja.
Dann hoffe ich, dass Charlotte sagt Bescheid, ob das war, was du beantwortet haben wolltest. Ansonsten kommen wir mit der nächsten Frage, und zwar Hannes hat uns gefragt. Ja, er will nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber ja, okay. Aber die Frage hat er trotzdem gestellt. Er hat gefragt, warum war dem Newton und dem Kepler die dunkle Materie wurscht? Haben wir die nicht bei uns im Sonnensystem?
Frage.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die Probleme ja erst ab Galaxiengröße angefangen, dass die Gleichungen nur mit sichtbarer Materie nicht mehr gepasst haben. Im Kleinen passt ja alles. Ja? Also ich glaube, Hannes möchte gerne wissen, warum wir das, die Existenz der dunklen Materie erst bemerkt haben in den 1930er Jahren, als wir Galaxienhaufen beobachtet haben und warum weder Newton noch Kepler auf die Idee gekommen sind, dass da sowas wie dunkle Materie sein könnte.
Ja, genau. Na, weil der Effekt der dunklen Materie sich erst auf großen Entfernungen bemerkbar macht, weil da erst auf großen Entfernungen so viel davon da ist, quasi, um einen Einfluss ausüben zu können, der auch messbar ist. Ne?
Genau, also wenn die dunkle Materie so funktioniert, wie wir aktuell glauben, dass sie funktioniert, ja, das muss nicht sein, aber wenn das so ist, wie wir es glauben, dass es ist, dann ist die natürlich auch im Sonnensystem, ja, dann liegt auch dunkle Materie rum. Ja, dann sausen dunkle Materieteilchen auch ständig durch die Gegend, durch uns durch, ja, über alles, so wie die Neutrinos, über die wir in der vorletzten Folge gesprochen haben. Ja, also dann sind die überall, aber halt, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, wenn ich es finde, tue ich es in die Shownotes, es gibt Abschätzungen, wie groß die Menge an dunkler Materie ist, die in unserem Sonnensystem sein sollte. Es ist eine kleine Menge, ja. Und halt wirklich, weil wenn sie größer wäre, diese Menge, die bei uns rumfliegt, dann hätten wir das, dann hätte Newton das gemerkt, dann hätte Kepler das gemerkt, ja, weil dann hätte man im Gravitationsgesetz von Newton vorhergesagt, wo die Himmelskörper sind, wo der Planet ist, wo der Mars sich demnächst bewegt und so weiter, und dann hätte es nicht gestimmt. Ja, aber das stimmt aber. Also das stimmt so gut, dass wir Raumsonden dahin schicken können und genau vorhersagen können, wo der Planet sein wird, wenn die Raumsonde ankommt. Ja, also die beschreiben das sehr gut und deswegen ist es auch nur wenig dunkle Materie, die bei uns im Sonnensystem ist und nur wenig dunkle Materie, die zwischen den Sternen liegt und wenig dunkle Materie, die bei anderen Planetensystemen ist. Aber wenn du halt so eine ganze Galaxie hernimmst, dann summiert sich das wenige ordentlich auf. Ja, und wenn du den noch viel größeren Raum zwischen den Galaxien hernimmst, da ist auch wenig drin, jeweils betrachtet, aber insgesamt ist da halt wahnsinnig viel drin und irgendwann ist es halt so viel, dass es halt da wirklich Auswirkungen hat. Und das ist dann der Fall, wenn du dir Galaxien als Ganzes anschaust und schaust, wie Galaxien sich beeinflussen mit Gravitationskraft, und da reicht das Sichtbare dann eben nicht mehr aus. Dann musst du auch das, dann hat das andere eben, also wenn es quasi einen intergalaktischen Newton gegeben hätte, der da irgendwie anstatt Planeten Galaxien beobachtet hätte, dann wäre ihm das nicht wurscht gewesen.
Ja, er hätte damals natürlich noch nicht die Methoden gehabt, um die Bewegung von Galaxien genau genug zu messen, genau. Um drauf zu kommen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist auch die Eigenschaft der dunklen Materie, dass sie nicht zusammenklumpt. Also die normale Materie bildet Strukturen wie Sterne und Planeten und ja, so weiter. Ja,
fängt immer mit Atomen an und dann arbeitet sie sich langsam hoch, die normale ja, Materie.
Die normale Materie ballt sich zusammen, ja, und das ist etwas, was dunkle Materie nicht tut, aufgrund ihrer intrinsischen Eigenschaften, ja. Die hat keine elektromagnetische Wechselwirkung und alles Zusammenballen, Verbindungen zwischen Atomen, Molekülen und so weiter, das sind alles elektromagnetische Wechselwirkungen und Kräfte, und die hat dunkle Materie einfach nicht, sonst wäre sie nicht dunkel. Ja? Und deswegen kann sich diese dunkle Materie nicht quasi auf kleinem Raum zusammenballen, und darum findet man sie oder detektiert man sie auch nicht in kleineren Entfernungen, weil eben da nicht genug davon da ist. Es hat sich nicht genug da zusammengeballt, zusammengesammelt. Und darum hat sie ihren Einfluss nur auf großen Skalen, weil sie da halt einfach so, wie du gesagt hast, rumliegt.
Genau. Liegt alles rum im Universum. Genau. Und auch Tim hat eine Frage zu Dingen, die rumliegen. Tim wollte wissen, wir haben ja in der letzten Folge haben wir über das James-Webb-Teleskop gesprochen, das Weltraumteleskop, das kommt. Und das wird im Lagrange-Punkt L2 stationiert. Und zu den Lagrange-Punkten hat Tim eine Frage. Nämlich, sind Lagrange-Punkte wirklich nur Punkte im mathematischen Sinn? Oder sind das eher Areale, die sich um diese Punkte befinden? Und er fragt weiter, wie viele Objekte ließen sich gleichzeitig bei einem Lagrange-Punkt stationieren? Weil er verweist auf das James-Webb-Teleskop, das in L2 stationiert wird, und fragt, könnte man anschließend noch weitere Objekte auf L2 stationieren, oder würden diese Objekte irgendwann miteinander kollidieren?
Okay.
Willst du?
Auch eine interessante Frage. Naja, diese Punkte, das sind keine Punkte in dem Sinn, sondern das sind, Potenzialtöpfe, wieder mal. Es sind kleine Mulden, könnte man sich irgendwie so vorstellen. Ja. Also man kann, ne? Oder würdest du da nicht zustimmen?
Ja, Mulden sind immer, es ist immer schwierig, weil dann
also Mulden im vierdimensionale Mulden im dreidimensionalen Raum.
Ja,
na, sagen wir mal so. Einfacher.
fangen wir mal mit den, da geht's, das ist immer wieder bei der Himmelsmechanik, ja? Ihr seht, Himmelsmechanik.
Genau, eigentlich ist es ja deine Frage, bitte, Himmelsmechaniker. Ja.
Also, Lagrange-Punkte sind Gleichgewichtspunkte. Das heißt, da gibt es fünf Stück davon. Wenn ihr euch die Sonne und die Erde vorstellt, da bewegt sich die Erde um die Sonne rundherum und macht zieht so eine Bahn und zwei dieser fünf Lagrange-Punkte sind auf der Bahn der Erde. Einer ist genau 60 Grad vor der Erde, einer ist 60 Grad hinter der Erde und die restlichen drei Lagrange-Punkte, die sind auf der Verbindungslinie Sonne und Erde. Einer ist auf der sonnenabgewandten Seite der Erde, einer ist auf der sonnenzugewandten Seite und einer ist auf der ganz genau gegenüberliegenden Seite der Bahn. Ja, und dieser, also ich verlinke ein Bild, kann man sich leichter vorstellen. Also, aber es sind halt fünf Punkte und man kann dann durch diverse himmelsmechanische Berechnungen rausfinden. Da muss man tatsächlich, wie du gesagt hast, Potenziale berechnen und schauen, welche Richtung das Potenzial sich verbiegt. Aber im Wesentlichen kann man sagen, es sind zwei davon, L4 und L5, die beiden Punkte, die auf der Erdbahn liegen. Das sind stabile Gleichgewichtspunkte und die anderen, L1, L2, L3, sind instabile Gleichgewichtspunkte. Was vereinfacht so viel heißt wie, wenn ich ein Drum auf L4, also wirklich auf den exakten Punkt L4 setze, dann bleibt das dort. Und wenn das ein bisschen einen Schubs kriegt, zum Beispiel, was weiß ich, durch einen Meteoriten, der drauf liegt oder wenn der Mond vorbeikommt oder ein bisschen mit seiner Gravitationskraft stört, wenn es ein bisschen einen Schubs kriegt aus dem Punkt raus, dann geht es von selbst wieder in den Punkt zurück. Das ist
wie eine Grube.
Wie eine Grube, ja. Und vielleicht der Grund, warum es diese Punkte überhaupt gibt, ist, dass an diesen Punkten L1 bis L5 sich alle wirkenden Kräfte, also die Gravitationskräfte von Sonne und Erde und die Fliehkräfte und so weiter, dass die alle sich genau aufheben. Darum gibt es diese Gleichgewichtspunkte. Ja, und L4 und L5 sind eben stabile Gleichgewichtspunkte. L1, L2, L3 sind instabile Gleichgewichtspunkte. Das heißt, wenn ich da einen drum hinsetze, genau auf L2 zum Beispiel, dann bleibt es theoretisch auch dort, aber da reicht schon die kleinste Störung, dass es aus dem Punkt rausrutscht.
Ja, also wie ein Hügel
quasi. Wie ein Hügel. Oder wie so ein Bleistift, der auf der Spitze balanciert. Das kann ich theoretisch auch machen. Ich kann den Bleistift genauso ausrichten, dass er auf der Spitze steht, aber dann reicht halt irgendwie ein kleines Staubkörnchen, das dagegen fliegt und der kippt um. Das sind die grundlegenden Unterschiede und in der Realität hat Tim recht, denn die Punkte gibt es nur im sogenannten eingeschränkten Dreikörpermodell. Also dort, wo man davon ausgeht, dass es nur zwei Himmelskörper gibt, nämlich in dem von Sonne und Erde und dass die Objekte, die sich in den Lagrange-Punkten befinden, selbst keine Masse hat. Ja, das ist im mathematischen Modell, mit dem man das berechnet. In der Realität ist es nicht der Fall. Ja, da gibt es noch viel mehr Himmelskörper, die dann stören. Und es gibt die Objekte, die drin sind, die haben Massen natürlich. Das heißt, da ist das Ganze viel komplizierter. Da gibt es mehr als fünf Punkte und so weiter. Also vereinfacht gesagt, du hast um die stabilen Lagrange-Punkte Regionen. Ja, das heißt, du hast so eine gewisse Region um L4 und L5 herum. In diesen Regionen können sich Objekte dauerhaft aufhalten. Das sehen wir bei Jupiter. Jupiter hat sowohl in L4 als auch in L5 eine große Asteroidenpopulation, die Trojaner-Asteroiden. Das sind, man schätzt, dass es ein paar Millionen bis Milliarden sind insgesamt. Ja, also da hat er wirklich große, also wir kennen ein paar Tausend, aber das sollten wirklich viele sein. Also der hat da passen einige rein, ja, in diese Regionen, die sich da um die Umlaufbahn von Jupiter verteilen. Und bei den instabilen Punkten ist es so, da kriegt man auch mehr hin, aber da ist halt, da musst du halt dieses Webb-Teleskop zum Beispiel, der sitzt dann dort und bewegt sich im Laufe der Zeit aus L2 raus und dann musst du es halt quasi wieder zurückschubsen. Beziehungsweise ich glaube, die sind so eingestellt, dass die sowieso eine kleine Umlaufbahn um diesen Punkt herum machen. Die haben eine Umlaufbahn,
ja.
Also man kann die da nicht einfach parken, Handbremse rein und abstellen, sondern man muss die schon auch noch irgendwie steuern regelmäßig.
Ja.
So, aber jetzt wieder eine Frage für dich.
Ob da jetzt noch was anderes daneben passen würde, ich glaube nicht, ne?
Doch, das sind mehr. Also sind, ich glaube,
in eine andere Umlaufbahn um den Lagrange.
Ja, natürlich, aber es sind, glaube ich, mehr.
Also weiter draußen, ja.
Es sind mehrere Missionen unterwegs in L2, soweit ich weiß. Ich weiß es gerade nicht, ich glaube, irgendwie andere Teleskope sind da auch. Also das ist jetzt nicht so, dass da nur ein Platz ist.
Die haben dann halt alle ihre eigene Bahn, die sie da ziehen, nahe an dem Punkt dran, aber sie sitzen jetzt nicht quasi alle nebeneinander, alten Händchen. Ja.
So, eine Frage für dich, also die darfst du beantworten, nämlich von Alex. Und Alex fragt, es ist ganz einfach, woraus besteht, beziehungsweise was ist der leere Raum? Und er will es wirklich astronomisch, galaktisch wissen. Also er meint die riesigen Zwischenräume im Universum, wo nichts zu sein scheint.
Naja, da haben wir eh schon mal ein bisschen drüber geredet, über diesen intergalaktischen Raum, der ja alles andere als leer ist. Also schon leerer als jedes Vakuum, das man auf der Erde erzeugen kann, das schon. Aber da, diese Räume, also jetzt galaktisch, intergalaktisch gesehen, die leeren Räume, die sind gefüllt mit extrem dünnem, heißen Gas. Ja, also hauptsächlich wieder mal Wasserstoff, so wie immer, aber auch andere chemische Elemente sind da vorhanden. Aber wie gesagt, das ist extrem, extrem wenig Zeug. Also es ist weniger als ein Atom pro Kubikmeter, glaube ich.
Also Gas ist jetzt, darf man nicht mit dem verwechseln, was man sich auf der Erde vorstellt. Also extrem dünn heißt wirklich, da ist ein Atom von Wasserstoff und dann muss ich quasi regelrecht einen Schritt machen.
Und einen Meter weiter ist noch eins.
Ja. Ja, also das ist halt
wo in einem Glas Wasser irgendwie 10 hoch 23 Atome und Moleküle drinnen sind. Ne? Also es ist, ja, genau. Also es ist schon sehr, sehr, sehr leer, aber es ist nicht komplett leer.
Es wirkt nur aus der Entfernung. Ja, also wenn du jetzt quasi hier aus der Entfernung auf diesen Zwischenraum schaust und halt wirklich gleich irgendwie eine unvorstellbar große Anzahl an Kubikmetern sehen kannst, diese unvorstellbare Anzahl an Wasserstoffatomen, die dann daraus folgt, auch quasi gemeinsam beobachten kannst und die Effekte beobachten kannst, dann wirkt es halt so, als wäre da eine große Gaswolke. Ja? Aber wenn du da mit dem Raumschiff hinfliegen solltest, dann ist da halt nichts.
Weniger als nichts, ja. Also weniger als das nichts, das wir von der Erde her kennen. Ja. Genau, und war das schon die Frage?
Das ist die Frage,
der leere Raum selber. Also wenn man jetzt könnte man natürlich noch weiter fragen, aber was ist zwischen den einzelnen Atomen? Und da ist halt natürlich dann
Luft.
Luft, nix, noch mehr nix, noch weniger als nix. Der Raum selber, also es ist sicher irgendwie keine Box mit nix, sondern es ist eher eine Art, Energie, ne, die diesen Raum füllt. Also es ist den leeren Raum komplett still und energielos, den gibt es so nicht. Es gibt immer eine gewisse Restenergie, die da ist. Und die hat ja auch mit der Expansion des Universums zu tun, mit dieser dunklen Energie, wo Astronomen sich noch nicht ganz sicher sind, wie das genau funktioniert. Aber es hat mit der Vakuumenergie des Raums zu tun. Und in den Weltraumregionen, die wir um uns herum beobachten, da ist diese Energie, die da ist, diese quasi Photonen, könnte man sagen, die da noch da sind, ja die vom Urknall quasi übrig geblieben sind, die berühmte Mikrowellen-Hintergrundstrahlung. Ja, da hat einfach dieser Raum, dieser nicht ganz leere Raum, quasi eine Temperatur von ungefähr 3 Grad Kelvin. 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt.
Genau, also es ist, ich will jetzt so spät in der Folge nicht noch mit Quantenfeldtheorie anfangen, vor allem weil die auch,
geht schon.
Weil die auch selbst nicht wirklich
I dare you.
Gut verstehe. Aber im Wesentlichen ist ja quasi der leere Raum, das klassische Vakuum, das gibt es ja so nicht mehr in der modernen Physik. Ja, also dass irgendwo wirklich absolut nichts ist. Und so wie die Physik die Welt heute versteht, besteht alles aus Feldern im Wesentlichen. Und so ein Feld kann man sich halt vorstellen, also auch Materie ist. Materie sind angeregte Zustände von Quantenfeldern. Vereinfacht gesagt, du hast halt irgendwie ein Feld, sagen wir so ein Elektronfeld, und das Elektronfeld ist überall im gesamten Universum, überall ist da Elektronfeld, und wenn du ausreichend viel Energie in so ein Elektronfeld reinsteckst, dann hüpft ein Elektron raus. Ich hoffe, weiß ich nicht, wenn mir jetzt echte Physikerinnen und Physiker zuhören, würden die vielleicht steinigen dafür, aber so ungefähr kann man es ganz kurz erklären. Und es gibt halt nicht nur ein Elektronfeld, es gibt auch noch ganz viele andere Felder. Ja. Es gibt irgendwie zum Beispiel das berühmte Higgs-Feld, ja, wo das Higgs-Teilchen rauskommt und so. Also es gibt überall Felder, und diese Felder, weil es halt auch Quantenfelder sind, die fluktuieren so vor sich hin. Ja, also die haben keinen fixen Wert, weil das verboten ist quasi in der Quantenmechanik, dass du halt sowohl, so wie du, wie die berühmte wie heißt das Ding, wo man zwei Heisenbergsche Unschärferelation, ja, wo du zwei Dinge nicht gleichzeitig wissen kannst. Ja, also bei der Heisenbergschen Unschärferelation, wo du halt Geschwindigkeit und Position von einem Teilchen nicht gleichzeitig exakt kennen kannst, ist das auch bei Feldern. Du kannst nicht die Feldstärke und die Veränderung in der Feldstärke gleichzeitig kennen. Ja, und ein Feld, das nicht da ist, das quasi keinen Wert hat, das null ist und sich auch nicht ändert, das gibt es halt nicht, weil dann würdest du beides exakt kennen. Das heißt, diese Felder fluktuieren so ein bisschen vor sich hin und im Vakuum ist halt quasi so, dass, da haben die Felder quasi den geringstmöglichen Wert, der gerade noch so geht, dass man nicht weiter auffällt, vereinfacht gesagt. Ja? Also so den geringstmöglichen Wert, die geringstmögliche Aktivität, mit der man noch durchkommt. So ungefähr, ohne dass das groß was auffällt. Das ist so das Vakuum. Da ist nix, sondern da ist halt, das sind Felder, die
so wenig wie geht,
die so tun, als wären sie nicht da. Sagen wir mal so.
Ich glaube, es ist jetzt wahrscheinlich schon langsam wirklich Zeit, Schluss zu machen.
Ja, dann komme ich noch mit einer Frage am Schluss, die wir nämlich zumindest okay. die ich nicht beantworten kann. Und wenn du sie beantworten kannst, würde ich mich freuen, was eine coole Frage ist mit der coolen Antwort drauf. Aber ich habe gedacht, wir nehmen die auch mal als Anlass, um zu zeigen, dass wir Fragen nicht beantworten können. Nämlich Holger gratuliert uns zu unserer Nullnummer. Das heißt, das ist schon ein bisschen eine ältere Frage, die schon länger in unserer Mailbox rumliegt.
Sorry.
Aber es geht um extrasolare Planeten, schreibt, und das Leben darauf, ja. Und wie das mit den Mitteln der Spektroskopie festgestellt werden kann, weil unsere Vorstellung von Leben heißt ja Leben, so wie hier auf der Erde. Aber Leben kann ja auch was sehen Wissenschaftler in Lichtjahren Entfernung von der Erde, was auf biologisches Leben hinweist, und kommt dann mit der Frage, welche andere Art von Lebensform und Chemie des Lebens ist wissenschaftlich gleichwertig betrachtet?
Also er meint da jetzt quasi mal nicht kohlenstoffbasiertes Leben vielleicht?
Gehe ich davon aus, ja.
Ja, naja, gibt mit Silizium auch noch die Möglichkeit, ähnliche Strukturen zu bilden wie mit Kohlenstoff, aber nicht ganz so einfach. Also das Kohlenstoffatom eignet sich halt einfach auch wahnsinnig gut für komplexe Strukturen. Und das ist ja wahrscheinlich eher eine Frage an die Biologie.
Naja,
als eine Frage an die Astronomie.
Erstens das, und dann habe ich halt irgendwie, ich war jetzt ganz überrascht, dass du tatsächlich dann noch habe ich vielleicht falsch verstanden, die Frage, dass man dann, ich hätte quasi drauf gesagt, irgendwie, es gibt keine andere Lebensform oder Chemie des Lebens, die wir wissenschaftlich gleichwertig betrachten, weil wir kennen halt nur die eine. Wir haben nicht mal eine vernünftige Idee, wie die Art von Leben entstanden ist, die aus der wir bestehen. Ja? Also wir wissen grob, wie sie funktioniert und wie sich das Leben entwickelt hat, aber wir haben keinen Schimmer, was wirklich passiert ist, dass dieses Leben entstanden ist. Also wir haben schon Vermutungen, natürlich ist jetzt nicht so, dass wir da komplett ahnungslos sind und wir müssen da auch nicht auf irgendwelche Schöpfung zurückgreifen, aber wir wissen nicht, wie das Leben entstanden ist grundsätzlich und können deswegen auch nicht sagen, wie Leben anders sein kann. Das ist das Problem. Das kriege ich auch immer vorgeworfen, wenn ich Vorträge über die Suche nach Leben auf anderen Planeten halte, dass wir in der Astronomie ja so blöd sind und nur nach Leben suchen, das so funktioniert wie unser Leben. Dabei kann Leben doch ganz anders sein. Und ich antworte dann immer darauf, dass Leben natürlich ganz anders sein kann, aber wir können halt nur nach etwas suchen, wenn wir uns auch sicher sein können, dass wir es bemerken, wenn wir es gefunden haben. Ja, also komplett anderes Leben ist komplett anderes Leben. Da haben wir keine Ahnung, wie komplett anderes Leben ausschaut, wie es funktioniert. Natürlich Silizium und so, das gibt schon, aber da weiß man halt auch, ja, du kannst halt mit Silizium-Verbindungen, kannst du ähnliche Verbindungen machen wie mit Kohlenstoff, aber das ist ja noch weit davon entfernt zu verstehen, wie Leben auf Siliziumbasis wirklich funktionieren könnte. Welche chemischen Prozesse in einem Siliziumleben ablaufen, wie schaut das aus? Hat das Augen, hat das Beine? Was macht das? Ja, also da sind wir wirklich noch, die Astrobiologie hat schon Vorstellungen, überlegt sich schon, so wie du gesagt hast, was mit Silizium ist, wie andere Verbindungen sind, aber dass wir in der Lage sind, eine andere Art von Leben oder Chemie des Lebens, wie Holger es fragt, gleichwertig betrachten, sehe ich nicht. Wir verstehen nicht mal unser Leben vernünftig und wie anderes Leben, das komplett anders ist. Vielleicht ist der Mars voll belebt mit fröhlichen Lebewesen, die zufällig alle so ausschauen, die Steine, die rumliegen. Ja, wissen wir nicht.
Ja, genau. Naja, also es ist ja so, dass ja Leben auch nicht ein beliebiges Wort ist. Man kann sich ja, ich weiß, Sprache ist schwierig und es geht immer um Kontext, aber es gibt auch gewisse Definitionen, an die man sich einfach halten muss. Und das Wort Leben hat eine Definition und es gibt gewisse Dinge, die ein Lebewesen erfüllen muss, um als Lebewesen durchzugehen.
Wird manche der Biologie widersprechen. Ich glaube, ich habe mal gehört von einem Review-Paper, wo dann die irgendwie auf 250 fundamental unterschiedliche Definitionen von Leben gekommen sind in der Literatur. Also ich glaube, die sind sich da auch nicht ganz einig.
Ja. Verstehe. Viel interessanter ist aber natürlich, wie wir dieses Leben überhaupt detektieren könnten. Ja? Und dann natürlich ist eben, wie du gesagt hast, es natürlich sinnvoll, nach Dingen Ausschau zu halten, die man kennt und die so sind wie wir. Also wir suchen jetzt nicht nach Lebewesen mit zwei Beinen, zwei Armen und zwei Augen. Ja? Kann auch nur ein Auge sein von mir aus. Nichts jetzt so ähnlich in dem Sinne.
Wir suchen aber, nach irgendwie Schleim, der photosynthetisiert oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Leben, das sich vermehrt, Leben, das kohlenstoffbasiert ist und so weiter. Weil auch, wenn wir wissen wollen, ob wir einzigartig sind in dem Sinn, dann suchen wir natürlich nach anderen, die so sind wie wir. Ja, das ist schon, es liegt quasi in der Natur der Frage oder in der Natur der Sache ja auch schon ein bisschen mit drinnen, dass dieses Leben, nach dem wir suchen da draußen, uns ähnlich ist.
Ja, vor allem, weil es halt, ich meine, es sind zwei Gründe, warum wir nach ähnlich, und ich rede jetzt von Leben allgemein, nicht von irgendwelchen so Aliens und aller Star Trek und Star Wars, die halt irgendwie rumlaufen und so ausschauen wie wir, nur mit komischen Ohren. Ja, also von Leben allgemein. Und einerseits natürlich, wir verstehen nur dieses Leben, wir können uns auch irgendwie komplett anderes Leben das ja schwer vorstellen, aber es ist auch ein rein praktischer Grund. Ja, wenn ich jetzt irgendwie hier rumlaufen kann und dann plötzlich irgendwie auf dem Mars, keine Ahnung, fliegen wir zum Mars hin und dann laufe ich da rum und dann sehe ich irgendwie was, denkt mir, komisch, das läuft rum, das hüpft ein bisschen und das, weiß ich, macht irgendwie, pinkelt hinter den Felsen oder sowas, dann weiß ich, okay, das ist vielleicht lebendig, ja, und dann kann ich es mit nach Hause nehmen und untersuchen und dann stelle ich vielleicht fest, okay, das ist ganz anderes Leben, das funktioniert nicht so wie unser Leben, aber ich habe es halt aufgrund der Aktivitäten erkannt als Leben, aber wenn wir andere Planeten beobachten, ja, dann können wir nach sowas ja nicht suchen. Das geht ja nicht. Das heißt, wir können nur indirekt suchen, nach Möglichkeiten, wie sich Leben im großen Maßstab auf eine Art und Weise auf einem Planeten auswirkt, dass wir das beobachten können. Und das sind eben zum Beispiel halt Algen, Pflanzen, die Photosynthese betreiben. Etwas, weil dadurch verändert sich die Zusammensetzung der Atmosphäre, dadurch ändert sich die Art und Weise, wie der Planet Licht reflektiert. Also dadurch ändern sich Größen, die wir aus der Ferne beobachten können mit dem Teleskop. Ja, und deswegen suchen wir nach sowas, weil wir haben halt keine Ahnung, wie halt jetzt irgendwie, wir wissen halt, das Leben bei uns macht halt Photosynthese, also das pflanzliche Leben. Ja, und wir wissen, da kommt halt irgendwie das andere Leben, da hat Bakterien, da kommt halt Methan am Ende raus vom Stoffwechsel. Also das verstehen wir. Aber wenn wir keine Ahnung haben, wie irgendwie Silizium-Lebewesen Silizium-Chemie machen, was da rauskommt, in welchen Mengen und so weiter. Also solange wir das nicht wissen, können wir dann auch nicht suchen, das, so gern wir es wollen würden. So bleibt uns nur, nach Kohlenstoffleben zu suchen, das so funktioniert, wie wir es aktuell verstehen.
Du würdest wirklich ein Ding, das am Mars herumhüpft und hinter einen Felsen pinkelt, in deine Tasche stecken und mit nach Hause nehmen?
Naja, metaphorisch gesprochen. Also ich würde es einer wissenschaftlichen Untersuchung zukommen lassen. Oder vielleicht fragen, keine Ahnung, vielleicht dreht es ja auch, ich weiß ja nicht.
So. Dich schick mal nicht zum Mars. Kennst du die oberste Direktive nicht?
Weiß nicht, nicht hinter den Felsen pinkeln.
Das ist eine andere. Das ist am Mars nicht so tragisch.
Da darf man.
Da gibt es genug Felsen. Und gibt auch keine Bäume. Also wo soll es denn hinpinkeln? Ich mein,
keine Ahnung. Da ist Loch graben. Ja, also
wie auch immer.
Ja, also wenn ihr mehr andere Ansichten habt, was das angeht, dann sagt uns Bescheid. Aber ich wüsste halt jetzt nicht, wie ich die Frage von Holger da vernünftig beantworten soll, weil ich nicht weiß, mir wäre nichts bekannt über anderes Leben, das wir gleichwertig wissenschaftlich betrachten können wie unser Leben, weil wir nicht mal das richtig hinkriegen.
So ist es und nicht anders.
Genau.
Aber wie immer, schreibt uns, wenn wir Schwachsinn erzählen, ne? Also das ist durchaus auch möglich.
Ja.
Sei jetzt mal festgehalten.
Ja, aber wir haben ja keinen Schwachsinn erzählt. Jetzt, wir haben nur.
Nein, nicht jetzt grob, aber es gibt dann immer noch Details, die,
ja, natürlich,
die vielleicht nicht ganz so sind, wie wir sie gesagt haben, weil wir das alles ja spontan und unvorbereitet mehr oder weniger.
Naja, ein bisschen machen, vorbereitet, ja, sind wir schon.
Ein bisschen schon.
Manchmal. Ja, dann bin ich jetzt soweit vorbereitet, um den Leuten
durch, ja,
danken zu können, die uns unterstützt haben, was wir natürlich immer gerne tun. Ich erwähne es lieber gleich vorher, bevor wir es nachher vergessen. Beim letzten Mal habe ich es ja vergessen. Ihr könnt uns immer noch unterstützen, indem ihr unseren Podcast für den Ö3 Podcast Award nominiert. Ja, den Link
gibt es
in den Shownotes und da werden Podcasts ausgezeichnet, sofern die Jury die Podcasts eine Auszeichnung für würdig hält und vor allem sofern die Jury von der Existenz der Podcasts weiß. Und deswegen ist es gut, wenn unser Podcast so oft wie möglich vorgeschlagen wird, weil je öfter ein Podcast nominiert wird, desto größer sind theoretisch die Chancen, berücksichtigt zu werden. Also wenn ihr unseren Podcast gut findet oder auch andere Podcasts gut findet, ihr müsst ja sein, dass ihr andere Podcasts nominieren wollt. Es gibt ja viele Podcasts in der Podcast-Welt. Dann nominiert die dort, vor allem nominiert Wissenschaftspodcast, damit die Welt erfährt, dass Podcasts nicht nur von Verbrechen und nicht nur von Comedy und nicht nur von, weiß ich nicht, irgendwie Selbsthilfe und Business-Startup-Kram handeln müssen, sondern tatsächlich auch von Wissenschaft handeln können. Das würde uns freuen.
Genau.
Und dann bedanken wir uns. Willst du dir, eigentlich kannst du dich auch mal bedanken.
Ich muss immer ich alle ich auf könnte Namen mich auch mal bedanken.
Genau, bedank du dich
das
mal.
Das stimmt.
Zur Abwechslung.
Ich lasse dich immer die unangenehme, ist es ja gar nicht unangenehm, die Drecksarbeit. Nein, wir bedanken uns natürlich gerne und zwar auch wieder, so wie letztes Mal und das Mal davor, bei sehr vielen Leuten, die uns auch finanziell unterstützt haben. Das finden wir ganz toll, weil, wie hat unser ehemaliger Bundeskanzler mal gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Dem stimmen wir natürlich nicht ganz
zu. Wer war das?
Aber es ist der Schüssel, echt? Hat das mal gesagt. Ja. Es ist schon so, dass wir da ein bisschen den eine oder anderen Kostenpunkt natürlich haben, der uns durch diesen Podcast entsteht. Und dass wir uns da drum sehr freuen, wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt. Und es fühlt sich halt auch einfach irgendwie gut an, wenn man auf diese Art und Weise unterstützt wird. Und seit dem letzten Podcast haben uns unterstützt durch eine einmalige Spende auf PayPal Benjamin, Roland, Johannes, Michael, Eberhard, Stefan, ein anderer Stefan, Martin, noch ein Benjamin, Wiebke, vielen Dank, Ralf, Christoph, Erich, Thomas und Maximilian.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, uns regelmäßig zu unterstützen. Also man kann natürlich auch auf PayPal regelmäßig unterstützen, so ist es nicht. Aber man kann eine Mitgliedschaft auf Steady oder Patreon abschließen und dann verpflichtet man sich zu monatlichen Zahlungen.
Man kann sich auch jederzeit wieder entpflichten, also so ist auch nicht.
Mach du das nächste Mal wieder. Ich rede nicht Wahnsinn. Wie auch immer, haben eine Mitgliedschaft seit dem letzten Mal abgeschlossen. Martin und Hermes von Instant Philosophie, Stefan, Chantal und David. Und das war Steady und auf Patreon war es noch Hannes. Vielen Dank, Hannes.
Genau, und wir arbeiten tatsächlich gerade daran, weil normalerweise kriegt man bei Steady und Patreon, je nachdem, wie viel man da quasi so monatlich als Abo uns zukommen lässt, gibt es dann ja immer gewisse Vergütungen. Da waren wir noch ein bisschen recht schleißig dafür, die loszuwerden. Also wir sind jetzt gerade dabei, tatsächlich so ein bisschen Merchandise irgendwie zu basteln, das dann irgendwie für die einzelnen Abos verteilt werden kann. Es gibt natürlich immer noch...
Was? Kugelschreiber zum Beispiel.
Ja, nein, ich vielleicht ein bisschen was Innovativeres. Aber also für die wirklich die großen Pakete abschließen, da gibt es hier doch noch Bücher, die ich geschrieben habe und die wir verteilen können fürs Erste. Und es gibt auch, ich habe das tatsächlich schon gemacht, wir haben auch so kleine Postkarten schon uns organisiert, die wir euch schicken können. Also wenn ihr Post vom Universum bekommen wollt, dann lasst uns via Steady und Patreon eure Adresse zukommen, dann kriegt ihr demnächst Post vom Universum. Wir warten noch so bis Anfang Februar, bis alle Adressen zusammen sind und dann wird das Universum also mal zum Postamt gehen und euch mit Postkarten begrüßen. Das wollte ich noch dazu sagen. Und sonst haben wir, glaube ich, noch offene Punkte. Bei Instagram gibt es immer noch, da gibt es meine Sternbildung, läuft immer noch. Ja, also ich bin immer noch fleißig am Sternbild
zeichnen. Ja, Florian.
Was? Das ist der Werbeteil hier.
Den Wassermann habe ich auch sehr genossen.
Ja, ich habe nicht behauptet, dass ich gut zeichnen kann. Ich habe nur gesagt, ich kann zeichnen, ich zeichne, um weil Menschen über die Sterne was zu erzählen. Und da ich sonst nichts zu bewerben habe, muss ich halt am Ende hier meinen Instagram-Account bewerben. Ich muss immer mal diese dämlichen 10.000, Entschuldigung, sagte ich dämlich, liebe Follower, aber ich muss mal diese dämliche Schwelle überschreiten an 10.000 Follower. Das habe ich gemeint, dass diese Schwelle dämlich ist, damit ich dann
endlich... Und warum musst du die überschreiten?
Weil du erst ab 10.000 Follower die Möglichkeit bekommst, von Instagram externe Links zu setzen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf weiterführende Informationen, wie zum Beispiel in einem Podcast, der zu einem Sternbild passt oder einen wissenschaftlichen Artikel oder sonst irgendwas, wenn ich da irgendwas verlinken will extern, dann geht das nur, wenn ich 10.000 Follower oder mehr habe. Dann wird das erst freigeschaltet. Das erlaubt quasi, eigentlich ist das ja so für die Influencer. Ja? Also wenn du ausreichend influenzt, dann kannst du halt die Werbung machen und Produkte verscherbeln und das sagt Instagram halt, geht ab 10.000 Follower. Und da fehlen mir noch 1.100 oder sowas, bis ich dann...
Was würdest du verscherbeln?
Nee, gar nichts verscherbeln, aber ich möchte halt gern, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei meinem Sternbildungsprojekt halt über das Sternbild so und so erzähle, dann und ich habe einen Podcast dazu gemacht oder wir haben eine Folge, die dazu gemacht hat, dann wäre es halt schön, wenn ich sagen könnte, ja, wenn ihr mehr hören wollt, dann guckt da. Und, oder dann, klar, hier gibt es ein cooles Buch über die Sternbilder oder da ist irgendwie ein schöner Vortrag auf YouTube oder hier ist eine Veranstaltung zu Sternbildern oder was weiß ich, also einfach halt irgendwie weiterführende Informationen, das ist ja das der Wissenschaftskommunikation, zu der ich Instagram ja nutzen möchte, halt gut, wenn du noch irgendwie mehr Informationen unterbringen kannst, als die halt da in diesem einem kurzen Bild möglich sind. Und die Möglichkeit gibt es halt auf Instagram erst ab 10.000 Follower, leider.
Genau. Ich stelle nur Fotos von mir und meinem Planetarium auf Instagram.
Immer besser, immer noch besser als von dir und beim Essen. Das ist ja was meistens passiert. Ja, stimmt. Um Gottes Willen. Na gut, dann, wenn wir sonst nichts haben noch zu bewerben, zu bedanken, zu erzählen, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge und verweisen auf die nächste Folge.
Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe aus Wien.
Tschüss.